Kapitalismus basiert auf der Ausbeutung von Mensch und Natur. Das ist tatsächlich ein wesentliches Prinzip. Meine Idee ist, ja, ich möchte Arbeit weniger besteuern, aber dafür muss ich andere Einnahmen aufschließen. Das wäre zum Beispiel eine Einnahme auf Erbschaften und Vermögen. Also wohin die Reise geht, wenn der soziale Friede gefährdet ist, das können wir uns anschauen an den Gated Communities in Südamerika. Da kannst du als reicher Mensch nicht auf die Straße gehen und deine Kinder brauchen Bodyguards, wenn sie in die Schule gehen, weil sonst werden sie entführt. Dass die Deutschen bei uns nicht studieren dürfen, hat die EU gesagt, hey Alter, das geht nicht, ihr müsst die Deutschen reinlassen. Diese Schranke ist für die Deutschen also gefallen, genau in der Zeit, als ich IHH-Vorsitzende war. Wir wissen, wir haben zu wenige Pädagoginnen, aber wir haben nicht genug Ressourcen, um es so zu gestalten, wie es für die Kinder eigentlich gut wäre. Es gibt ganz viel Evidenz dazu, dass die ökonomischen Möglichkeiten des Elternhauses maßgeblich darüber bestimmen, welche Lebenschancen ich selbst mal haben werde. Wir verlieren die Leute nicht wegen den Studiengebühren später auf der Uni, wir verlieren die Leute, wenn sie 3-4 Jahre alt sind.
Hallo, mein Name ist Christoph Bartosch, ich bin 21 Jahre alt und arbeite beim ORF Salzburg. In diesem Podcast interviewe ich spannende Persönlichkeiten aus Österreich. Unser heutiger Gast?
Sie wurde am 23. September 1983 in Wien-Simmering geboren. Sie ist heute 42 Jahre alt, war Schülerin des Gymnasiums Gehringasse in Wien-Simmering, studierte Germanistik an der Hauptuni in Wien, war Vorsitzende der Bundesstudierendenvertretung und war anschließend im Verlagswesen tätig, bis sie ihren Job kündigte und das Momentum-Institut gründete. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, liebe Barbara Blacher.
Danke für die Einladung, freut mich sehr.
Was ist denn dieses Momentum-Institut eigentlich? Das klingt sehr wissenschaftlich. Was macht sie denn hier genau?
Ist es auch. Das Momentum-Institut ist ein kleines Wirtschaftsforschungsinstitut. Wir sagen immer, das ist der Think Tank der vielen. Die Idee dahinter ist, Wirtschaft geht uns alle an. Aber die meisten Wirtschaftsforschungsinstitute schauen auf die Wirtschaft nur aus der Perspektive der Chefetage. Und wir beim Momentum-Institut machen das anders. Es interessiert uns bei einer Pensionsreform, was heißt die für die Leute, die schon mit Mitte 50 sagen, ich kann eigentlich nicht mehr arbeiten, weil ich bin kaputt. Was heißt die steigende Mieten- oder Preisexplosion für jene, die Mieten zahlen, nicht für jene, die Mieten kassieren. Wir schauen uns bei einer Steuerreform an, wer wird entlastet? Jene, die arbeiten gehen müssen, also ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, oder jene, die ein Vermögen besitzen. Das ist sozusagen die Perspektive, aus der wir immer und auf alles schauen. Es ist die Perspektive der vielen.
Jetzt heißt es auch irgendwie SPÖ-nah, gewerkschaftsnah. Wie würdet ihr euch politisch einordnen?
Wir sagen ganz klar, unsere Perspektive ist die jener, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Das sind 99,9% der Menschen in Österreich. Viele Medien nennen uns darum arbeitnehmerfreundlich und ich finde, das trifft es ganz gut.
Jetzt gab es auch Gerüchte darüber, dass du hättest im SPÖ-Wahlkampf einen Listenplatz bekommen. War das so? Hättest du kandidieren können für die SPÖ?
Ich hätte, aber ich wollte nicht.
Warum nicht?
Weil ich tatsächlich finde, dass ich politisch mehr schiebe mit dem Momentum-Institut als Nationalratsabgeordnete.
Das Momentum-Institut veröffentlicht Untersuchungen, hat ein eigenes Magazin, ist auf Social Media sehr aktiv und hat so als Ziel, würde ich mal so nennen, irgendwie gewisse Themen anzusprechen. Wie chancengerecht findest du, ist denn Österreich?
Naja, wenn wir auf die Daten schauen, sehen wir, besonders gerecht geht es in diesem Land nicht zu. Das hat ganz, ganz, ganz viele Ursachen. Ein ganz wesentlicher Moment hier ist, wie wir unser Steuersystem gebaut haben. Aktuell ist es so, dass wir am allermeisten Steuern auf jene Einkommensart legen, die am schwersten zu bekommen ist. Das ist nämlich das Einkommen auf Arbeit. Wir müssen uns vorstellen, von 100 Steuereuros kommen 80 aus Arbeit und Konsum, aber nur 4 aus dem Vermögen. Also hier gibt es eine ziemliche Unwucht. Das macht schon mal nicht ganz so einfach, sich irgendwas aufzubauen in diesem Land. Das zweite ganz, ganz zentrale Thema für uns ist auch die Frage der Chancengerechtigkeit im Zusammenhang mit Bildung. Hier sehen wir ganz klar, Bildung ist wie Armut, es wird weiter vererbt in die nächste, in die übernächste und in die überübernächste Generation. In Österreich braucht es 5 Generationen, bis jemand aus der untersten Einkommensgruppe es auch nur in die Mitte der Gesellschaft geschafft hat. Das ist weit unterdurchschnittlich, andere EU-Staaten sind da viel besser unterwegs. Dritter Punkt, der uns auch wahnsinnig interessiert, ist alles zum Thema Männer und Frauen. Eine weitere Ungleichheitsebene ist ja die des Geschlechts. Wir sehen, dass es immer noch einen Gender Pay Gap gibt. Frauen verdienen im Schnitt 18,3% weniger als Männer. Das ist eine enorme Schlucht und die gilt es dringend zu schließen.
Ich darf dir ganz kurz ein Foto aus deiner Jugend oder eher aus der Kindheit zeigen, was du auch online gepostet hast damals. Wenn du dir das kurz anschaust.
Ja, da war ich noch ganz klein.
Wie würdest du denn beschreiben, wie war denn deine Kindheit in Wien-Simmering?
Naja, auf der einen Seite war meine Kindheit sehr glücklich. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich eine sehr liebevolle Mutter gehabt habe, die sich extrem gut um uns gekümmert hat. Auf der anderen Seite war unsere Kindheit sicher auch von vielen Schwierigkeiten geprägt, denn es war eine Kindheit mit vielen Geschwistern, aber wenig Geld. Und das macht was mit deinem Leben. Es gibt ja ein unterschiedliches Kartenset, das du später im Leben auch ausspielen oder eben nicht ausspielen kannst. Für meine Volksschullehrerin zum Beispiel war klar, dass jemand wie ich nicht aufs Gymnasium gehört. Nicht, weil ich so untalentiert gewesen wäre, sondern weil sie, glaube ich, ja, ich glaube, mit Blick auf mich und meine Herkunft sich auch gedacht hat, so jemand gehört nicht wirklich aufs Gymnasium. Die wird sich da plagen. Die Familie wird die Nachhilfe nicht zahlen können, wenn sie eine braucht. Vielleicht braucht die Familie auch sehr bald das Gehalt eines Lehrlings, damit sie überhaupt über die Runden kommen kann, diese Familie. Also all diese Faktoren spielen eine Rolle in der Frage, welche Lebenschancen räumen wir Leuten überhaupt ein? Und das führt eben dazu, dass Kinder aus Arbeiterfamilien kaum je an die Universität kommen, unabhängig davon, wie talentiert sie sind.
Wie würdest du sagen, hat sich das verändert, weil diese klassische Arbeiterfamilie, wie es auch in meiner Historie so war, die gibt es ja nicht mehr so oft oder die kommt jetzt nicht mehr so oft vor. Es gibt jetzt nicht mehr diese Riesenmengen an Fabriksarbeiterinnen und Arbeitern. Also was hat sich da gesellschaftlich etwas verändert?
Naja, insofern hat sich gesellschaftlich was verändert, als dass, wenn wir von Arbeitern sprechen, wir alle an irgendeine riesige Fabrikshalle denken. Da hast du recht. Meine Definition von Arbeiter ist aber eine andere. Was musst du tun, um dein Leben zu finanzieren? Und das stimmt heute, so wie es vor 100 Jahren gestimmt hat oder vor 500 Jahren. Die Menschen müssen ihre Arbeitskraft verkaufen, denn es ist das Einzige, was sie verkaufen können. Was anderes haben sie gar nicht. Und daran hat sich tatsächlich nicht so viel verändert. Mittlerweile hat sich's, würde ich meinen, ein Stück weit pluralisiert. Wir sehen die Supermarktangestellte neben der Callcenter-Angestellten, neben der Altenpflegerin, neben dem Taxifahrer, neben dem Busfahrer, neben vielleicht jemanden, der in einem Büro arbeitet. Das kommt uns wahnsinnig unterschiedlich vor, aber sie alle haben was gemeinsam. Sie müssen ihre Arbeitskraft verkaufen. Sie haben nur das Pech, dass sie es unterschiedlich gut verkaufen können. Und wir rechtfertigen das dann ganz oft über die unterschiedlichen Bildungsabschlüsse. Jemand, der schon studiert hat, der muss ja später auch wertvoller sein, darum verdient er auch mehr. Ganz unabhängig davon, wie wertvoll der Job eigentlich ist, den er macht. Es gibt eine schöne Untersuchung, die uns zum Beispiel einmal gezeigt hat, die kommt aus Großbritannien, dass der volkswirtschaftlich wichtigste Job eigentlich jener ist, der Person, die das Krankenhaus putzt. Weil sie dafür sorgt, dass es keine Superkeime gibt, dass die Leute schneller aus dem Krankenhaus wieder entlassen werden, dass die also selber schneller wieder in ihren Beruf zurückkommen.
Warum?
Der gesellschaftlich am wenigsten hilfreiche Beruf, der uns eigentlich am meisten schadet. Für jeden Euro, den diese Person verdient, verlieren wir 50 Euro als Gesellschaft, ist der Beruf des Steuerberaters deutlich besser bezahlt.
Und warum ist das so, dass diese Berufe oder dieser Beruf dann nicht so gut bezahlt wird, wie er dann für die Gesellschaft womöglich an Wichtigkeit hat?
Das hat unterschiedliche Gründe. Ganz oft wird ja argumentiert, die Lohnhöhe hätte irgendwas mit dem Gesetz des Marktes von Angebot und Nachfrage zu tun. Tatsächlich sehen wir, das ist nicht der Fall. Das Gesetz von Angebot und Nachfrage sagt ja im Wesentlichen etwas, das sehr wertvoll ist, etwas, das sehr selten ist, etwas, das alle brauchen und haben wollen, müsste eigentlich sehr teuer sein. Dann schaue ich kurz auf die Daten und dann sehe ich, naja, ein Job, den wir dringend suchen, den zu wenige Menschen machen und den wir alle mal brauchen werden, ist der Beruf der Altenpflegerin. Trotzdem zahlen wir die unterirdisch schlecht. Also das Gesetz von Angebot und Nachfrage erklärt uns die Lohnhöhe nicht wirklich. Was es uns schon viel eher erklärt, ist zum Beispiel eine Formel, über die viel weniger gesprochen wird. Welchem Wert messen wir welche Arbeit bei oder zu? Und da sehen wir schon, dass sich der Arbeitsmarkt ganz klassisch auch strukturiert entlang von Geschlechtergrenzen. Von den 36 bestbezahlten Branchen in Österreich sind 29 männlich dominiert. Frauenberufe gelten als weniger wertvoll, weil sie als weniger wichtig gelten, weil das macht der Frau, kann also so wichtig und so zentral gar nicht sein.
Jetzt gehen wir in deiner Historie vielleicht noch ein bisschen weiter. Du hast dann eine Schülerzeitung gegründet,
Ja.
oder die hieß damals der Gottschalk. Was war denn da die Intention dahinter? Hat dich das auch langfristig geprägt, was man denn als Medium in einem kleinen Umfeld wie in der Schule schon leisten kann, wenn man da ausreichend Zuseherinnen, Zuseher, Zuhörerinnen, Zuhörer hat?
Am Anfang war mir das nicht klar. Das habe ich mit der Schulzeitung erst gelernt, wie zentral und wie wichtig Öffentlichkeit ist. Also das war ein Learning aus meiner Schulzeit. Ich habe mich auf einen Aushang damals gemeldet. Ich war 13 Jahre alt. Da haben die Achtklässler bei uns in der Schule Leute gesucht, die mitmachen bei der Schulzeitung. Und ich fand super. Ich lese extrem gern, ich schreibe extrem gern. Das ist genau das Richtige für mich und bin auf diese Redaktionssitzung spaziert. Ich glaube, die Achtklässler waren so mäßig begeistert, dass da dieses kleine Mädchen auftaucht. Die wussten auch nicht wirklich, was mit mir anzufangen. Aber ich habe dann eben gesagt, nein, ich mache da mit. Aber schon nach der ersten Ausgabe waren die achten Klassen dann so mit ihrer Matura beschäftigt, dass keine weitere Ausgabe mehr erschienen ist. Das hat mir sehr, sehr leid getan. Und darum habe ich mich daran erinnert, dass die einzig andere Person in dieser Redaktionssitzung ein Junge aus der fünften Klasse gewesen ist. Und dann bin ich damals als Drittklässlerin in die fünfte Klasse spaziert. Für jeden, es gab ja kein Social Media, es gab keine Handys. Also man musste das quasi analog lösen, wenn man mit wem sprechen wollte. Und ich bin also in diese fünfte Klasse hinein, was in der Rückschau betrachtet eigentlich sehr mutig war, weil da schaut natürlich die ganze Klasse, was macht die jetzt da herinnen, die kennen wir ja auch gar nicht, und bin dann zu ihm hin und sage zu ihm, hey, wir zwei sollten diese Schulzeitung einfach weiterführen, auch wenn die achten Klassen weg sind. Und er hat sich, ich glaube, eingeschüchtert und mich schnell wieder los sein wollend, dann auch auf dieses Projekt eingelassen. Und wir haben diese Schulzeitung 4 Jahre lang, also bis ich selbst maturiert habe, dann auch betrieben, wie ich fand, sehr erfolgreich. Und was ich in diesen Jahren gelernt habe, war, dass auch wenn du am kürzeren Ast sitzt, und das tun Schüler und Schülerinnen im Kontext der Schule normalerweise schon, weil sie sind es, die benotet werden, sie sind die, die dem Leistungsdruck ausgesetzt sind, sie sind die, die eigentlich keine machtvolle Position haben, auch wenn sie zahlenmäßig viel mehr sind als die Lehrerinnen und Lehrer oder als ein Direktor oder eine Direktorin. Aber diese Schulzeitung hat uns ein Megafon verschafft und hat uns vor allem eine Öffentlichkeit erzeugt, die es ermöglicht hat, sehr wohl Dinge durchzusetzen, die der Direktion eher gegen den Strich gegangen sind. Und das war ein ganz wesentliches Learning. Zu sehen, okay, auch wenn du eigentlich am kürzeren Ast sitzt, mit genügend Öffentlichkeit, kannst du genügend Druck erzeugen, um für Veränderung zu sorgen.
Ihr habt es damals aufmerksam darauf gemacht, dass man sich doch selber entschuldigen kann.
Ja, das war super.
Wie war das damals?
Die Eigenberechtigung haben wir damals durchgesetzt. Uns kam zu Ohren, dass sich Schülerinnen und Schüler, wenn die Eltern zustimmen, also die müssen das schon unterschreiben, ab dem 14. Lebensjahr selbst entschuldigen dürfen. Das nannte sich damals Eigenberechtigung im Schulunterrichtsgesetz. Und unsere Direktion hat uns dann die Auskunft gegeben, das stimme nicht, das sei nicht erlaubt und gesetzmäßig nicht in Ordnung. Wir haben dann natürlich ausführlich recherchiert, mit dem Staatsschulrat telefoniert und eine große Aufdeckerstory in die Schulzeitung gehängt. Und siehe da, 2 Tage später war die Eigenberechtigung auch an unserer Schule auf einmal möglich.
Du warst dann in der Landesschülervertretung, warst dann auch schlussendlich Vorsitzender der Bundes-ÖH. Mhm. Was ist das für eine Aufgabe? Was muss man da als junger Mensch bereits leisten, managen und wie kommt man da überhaupt hin?
Naja, wie kommt man da überhaupt hin? Dazu muss man sagen, alle Menschen, die in Österreich studieren, sind automatisch auch Mitglied der österreichischen Hochschülerinnenschaft. Also man zahlt einmal im Semester einen Mitgliedsbeitrag und ist Teil dieser Interessensvertretung. Also jeder Student, jede Studentin ist Mitglied der ÖH. Das hat viele Vorteile. Es macht die ÖH sehr unabhängig, denn die Finanzierung wird aus der Mitte aller Studierenden gestemmt. Man ist nicht abhängig davon, dass die Regierung irgendein Geld gibt oder dich irgendwie gut findet, sondern deine Mitglieder bezahlen dich. Das ist das eine. Das zweite, was damit einhergeht, du hast alle zwei Jahre eine Wahl. Das heißt, in ganz Österreich werden alle Studierenden aufgefordert, sowohl für ihre Uni als auch für die Bundesebene ein Studierendenparlament zu wählen. Und es ist ähnlich strukturiert wie im österreichischen Nationalrat. Es ist ein Listenwahlrecht. Das heißt, es tritt quasi eine Partei an, die dich vorschlägt als Spitzenkandidatin. Und ich war damals Spitzenkandidatin für den Verband Sozialistischer Studierender und habe damals die Wahl gewonnen, bin als Erste durch die Ziellinie gegangen und war dann für 2 Jahre auch ÖH-Vorsitzende. In einer Koalition mit den Grünen damals, also auch da, man muss dann Koalitionsverhandlungen machen und man schreibt auch eine Art Regierungsprogramm, was hat man vor in diesen 2 Jahren auf der österreichischen Hochschülerinnenschaft. Und ich finde, das Besondere daran ist, dass es eine Art, es braucht schon eine Art jugendlichen Größenwahn, weil man leitet dann eine Institution, die über ganz Österreich gerechnet ein Budget von über 6 Millionen Euro hat. Also das ist schon ein ziemlicher Tanker. Und auf der ÖH selber, auf der Bundesebene arbeiten rund 45 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen mit dir und auch mehr als ein Dutzend hauptamtlicher Mitarbeiterinnen. Also die sind so quasi das Rückgrat der ÖH, also die Sekretariatskräfte, die Buchhaltungskräfte, die Juristinnen, die sind immer da, egal wer gerade in Koalition miteinander ist. Die Studierenden wechseln, aber die Hauptamtlichen bleiben und sind zum Teil 40, 50, 60 Jahre alt. Und dann kommst du da als 22-Jährige rein und sagst, hallo, ich bin die neue Chefin. Das ist schon ziemlich herausfordernd. Das habe ich damals auch als sehr herausfordernd begriffen. Insbesondere auch in Kombination damit, ich habe ja ein Stipendium bekommen, weil ich aus einer Familie komme mit eben wenig Geld, dann kriegst du ein Stipendium, das zwingt dich aber, dass du in Mindestzeit studierst. Also du musst wirklich, wirklich, wirklich präzise und flott und schleunigst dein Studium umsetzen.
Wenn man sich nebenbei engagiert, ist das nicht so einfach.
Ist das ziemlich herausfordernd, genau. Also diesen Spagat zu schaffen, es erscheint mir im Nachhinein immer noch wagemutig, dass ich es gemacht habe, genau.
Woran liegt das, dass hier doch weniger Leute wählen gehen, als das könnten?
Wenn ich es richtig im Kopf habe, liegt die Wahlbeteiligung näher an 20 als an 10. Jedenfalls zu wenig, da gebe ich dir recht. Die Gründe dafür sind, glaube ich, vielseitig. Das eine, was sicher eine große Rolle spielt, ist, es ist eine Präsenzwahl. Du hast an 3 Tagen an allen Universitäten die Wahllokale offen, aber wenn ich gerade an den 3 Tagen nicht da bin, ich war krank oder ich habe an diesen 3 Tagen keinen Kurs, also dass ich extra für die Wahl an die Uni spaziere, eher ausgeschlossen. Viele andere Interessensvertretungen lassen zum Beispiel Briefwahl zu. Das ist der ÖH nicht erlaubt. Das halte ich für einen Fehler. Wir haben außerdem die Schwierigkeit, und das meine ich ganz ernst, dass du als ÖH zwar viele Möglichkeiten hast, laut zu sein, du kannst Interviews geben, du kannst Pressekonferenzen machen, du kannst Demos machen, du kannst Aktionswochen machen, du kannst alle diese Dinge tun. Deine gesetzlichen Möglichkeiten, wo darfst du überhaupt mitreden, wie sehr wirst du gefragt, wie sehr kann man dich auch ignorieren, sind allerdings immens. Das heißt, du hast hier ein bisschen die Schwierigkeit, den Leuten auch wirklich zu vermitteln, warum es wichtig ist, bei den ÖH-Wahlen mitzumachen, anders als bei einer Nationalratswahl.
Vielleicht könnten wir ein ganzes kurzes Spiel spielen, eine Art Steckbrief, sind kurze Fragen, wenn möglich kurze Antworten. Wer ist denn Barbara Blaha? Was ist das Erste, was du machst, wenn du in der Früh aufstehst? Was nimmst du als Erstes in die Hand oder was machst du als Erstes?
Ich trinke einen Kaffee, das mache ich immer als Erstes. Morgens brauche ich immer einen Kaffee.
Vom Handy?
Weit vom Handy.
Was ist denn dein Lieblingssport?
Sport finde ich absolut überbewertet. Ich finde es überhaupt nicht super. Ich zwinge mich zu Pilates.
Und was ist dein Lieblingssong? Hast du da was?
Oh, ich habe einige Songs, die mir sehr am Herzen liegen. Jetzt wüsste ich gar nicht, welchen einen ich auswählen könnte. Vielleicht von Journey, Don't Stop Believing.
Was ist denn die berühmteste Person, die du im Handy in Kontakten hast?
Immer im Handy? Ja. Die berühmteste Person? Stand heute. Markus Matterbauer.
Was ist der größte Fehler, den du in deinem Leben gemacht hast?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Weißt du warum? Menschen machen nämlich keine Fehler. Das meine ich ganz ernst. Wir schauen auf unser Leben in der Rückschau und alle Entscheidungen, die wir getroffen haben, die zimmern wir uns im Nachhinein als richtig zurecht. Das muss auch so sein. Das ist ein psychologischer Effekt, den wir alle brauchen. Es wäre unfassbar schrecklich, auf unser Leben zu schauen und zu sehen, falsch abgebogen. Also wir schauen auf unser Leben zurück und sagen, ja, die hat total Sinn gemacht, so im Nachhinein. Also dazu neigen wir alle. Das heißt, nach Fehlern zu fragen, ist wirklich, wirklich schwierig und das wäre wahrscheinlich eine Erfindung. Ich müsste jetzt einen Fehler erfinden, was nicht heißt, dass ich immer fehlerfrei gehandelt habe.
Was ist denn irgendwie das Ziel eines Lebens?
Ich sage immer, auf meinem Grabstein wird zumindest stehen, sie hat es zumindest versucht. Das finde ich einen ganz, ganz wesentlichen Aspekt eines gelingenden Lebens. Es wird der Tag nicht kommen, an dem ich in einer gerechten Welt lebe. So realistisch müssen wir alle miteinander sein. Dieser Tag wird nicht kommen. Das Ziel einer gerechteren Welt ist vielleicht der Nordstern oder der Leuchtturm, der uns auf Kurs hält. Unser Kompass ist im Leben, aber wir werden nie an dieses Ziel kommen. Es kommt niemals der Tag, wo mir jemand eine Goldmedaille umhängt, weil ich für die gerechtere Welt gesorgt habe. Das könnte mich unfassbar frustrieren, tut es aber nicht. Weil in dieser Erkenntnis steckt ja auch eine gewisse Befreiung. Jeder Millimeter, den ich schaffe, ist schon ein Millimeter mehr, als vorher da war. Und sein Leben einer Sache zu widmen, die so groß ist und so wichtig wie eben eine gerechtere Welt, das heißt auf jeden Fall, dass ich glaube, am Ende meines Lebens werde ich zurückschauen und werde sagen, das war ein gelungenes Leben.
Wer ist denn dein größtes Vorbild?
Ein Vorbild alleine wäre, glaube ich, zu wenig. Außerdem muss man auch dazu sagen, jeder Mensch hat das Recht auf Schattenseiten. Das finde ich wirklich. Vorbilder haben immer das Problem, sie dürfen keine echten Menschen sein. Perfekte Menschen sind mir total unheimlich, die gibt es nämlich nicht im echten Leben. Also es gibt Teilaspekte von Menschen, die mich besonders beeindrucken, ganz, ganz wesentlich. Das ist keine Einzelperson, aber das ist eine ganze Gruppe, vor der ich mehr als den Hut ziehen kann. Ist jede Person, die als alleinerziehende Mama oder Papa unterwegs ist in dem Land. Weil ich wirklich finde, dass die Unfassbares leisten, das ganz alleine schultern, das über so lange Zeit, die von allen Institutionen recht im Stich gelassen werden und wir es als selbstverständlich betrachten. Also ich ziehe meinen Hut vor jeder Person, die alleine Kinder großkriegt, um ein Beispiel zu nennen. Eine Person, die mich beeindruckt hat, auch in der Biografie beeindruckt hat, war die Amalia Rüber. Das war eine junge Arbeiterin, die mit 16, eine 1897, eine flammende Rede gehalten hat in ihrer Fabrik. Die hat in einer Textilfabrik gearbeitet und hat sich für kürzere Arbeitszeiten eingesetzt. Und sie hatte allerdings nicht am Schirm, dass der Chef in der Fabrikshalle ist, während sie diese Rede hält. Was ist passiert? Er hat sie am nächsten Tag natürlich sofort rausgeschmissen. Was ist aber dann passiert? Die 700 Frauen, die mit ihr gearbeitet haben in dieser Fabrik, haben sofort ihre Arbeit niedergelegt und sind mit ihr in den Streik getreten. Und haben in diesem mehrwöchigen Streik es tatsächlich geschafft, nicht nur höhere Löhne durchzusetzen, sondern auch die Arbeitszeit von 13 auf 10 Stunden zu reduzieren. Das war der erste, das heißt Streik der 700 in die Geschichte des Landes eingegangen. Es war der erste Streik, der für die Verkürzung der Arbeitszeit in Österreich gesorgt hat.
Was war dein erster Beruf oder deine erste Tätigkeit?
Meine allererste Tätigkeit, die habe ich aufgenommen, da war ich 12 Jahre alt, da war ich Babysitterin.
Wenn man einen Satz nennen müsste, wie würde man Barbara Plaha beschreiben? Sie hat es versucht.
Das sagt man am Ende. Währenddessen, glaube ich, kann man über mich sagen, dass ich aus fast nichts sehr viel mache.
Jetzt ist ein großes Thema allgemein vom Momentum-Institut das Thema Gerechtigkeit oder auch das Thema ein bisschen Gleichheit. Ich habe mir ein paar Sachen angeschaut und zwar gibt es einen interessanten Report vom World Economic Forum. Da geht es aus dem Jahr 2020, ist schon etwas her. Da ist Österreich Platz 8 auf dem Thema Aufstiegschancen, hohe Bildungsmöglichkeiten. Bei uns zahlt man nichts dafür, dass man in die Schule geht. Die Uni ist zum Teil gratis, es gibt keine Studiengebühren, es gibt den ÖH-Beitrag. Woran siehst du das doch? Dennoch, wie du schon am Anfang gesagt hast, Bildung vererbt wird.
Das ist ein ganz wichtiges Thema und da muss man als allererstes sagen, wir verlieren die Leute nicht wegen den Studiengebühren später auf der Uni, wir verlieren die Leute, wenn sie 3-4 Jahre alt sind. Wir verlieren die Menschen schon im Kindergarten, weil wir nicht ausreichend Kinderbetreuungsplätze zur Verfügung stellen, die so gut finanziert sind, dass genug Pädagoginnen vor Ort sind, damit die Kinder, die aus Familien kommen, die weniger finanzielle Möglichkeiten haben, die weniger sprachliche Möglichkeiten haben und so weiter und so weiter, dass die das aufholen können. Wenn die dann in die Volksschule kommen, haben die bereits einen sozusagen Nachholbedarf, zum Beispiel an Vokabeln, der fast uneinholbar ist. Und dann, eine Freundin von mir ist Volksschullehrerin und die hat mir mal was gesagt, das hat mich wirklich einerseits nicht wirklich überrascht, aber trotzdem erschüttert. Die ist zuständig für die Schuleinschreibungen. Also im Februar kommen ja dann die 5-Jährigen und die werden dann so ein bisschen getestet und wer darf schon in die Schule und wer nicht. Und sie sagt, sie weiß am Tag der Schuleinschreibung, wer von denen ins Gymnasium kommen wird und wer nicht. Weil es so klar ist. Weil der Abstand uneinholbar ist für die Kinder, die aus den anderen Familien kommen. Und dann sortieren wir natürlich mit 10 aus in die Guten und die nicht so Guten und das heißt insbesondere in den großen Städten, in die Gymnasien und in die neuen Mittelschulen. Und wer in Wien in der neuen Mittelschule landet, und das wissen die Kinder auch, die in diesen Schulformen landen, für den ist es fast unmöglich, noch bis zu einer Matura zu kommen, geschweige denn bis auf die Universität. Also unser Bildungstrichter schließt in Wirklichkeit bereits vor Eintritt der Volksschule ganz, 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 ganz viele Kinder aus. Und zwar nicht, weil sie weniger talentiert werden. Wir wissen aus allen Studien, es gibt ganz viel Evidenz dazu, dass die ökonomischen Möglichkeiten des Elternhauses maßgeblich darüber bestimmen, welche Lebenschancen ich selbst mal haben werde. Ich muss als Arbeiterkind überdurchschnittlich begabt sein, damit ich dieselben Chancen habe wie ein durchschnittlich begabtes Akademikerkind.
Was kann man daran ändern oder was kann man aus deiner Sicht besser machen, damit das anders funktioniert? Damit diese Chancen irgendwie gleicher oder besser sind. Das heißt oft von eher Mitte, Mitte rechts, dass das alles mehr im Familien passieren muss, im Umfeld der Familie, Deutsch etc. Muss hier der Staat mehr eingreifen? Hat der Staat mehr Aufgaben jetzt bekommen, als dass es vielleicht früher mal so war, speziell beim Thema Deutsch?
Naja, eine Sache muss uns klar sein. Auch das wissen wir. Ich habe ja Germanistik studiert. Einer meiner Schwerpunkte war Deutsch als Zweit- und Fremdsprache. Eine Sache muss uns klar sein. Kinder, die ihre Muttersprache nicht gescheit lernen, lernen niemals eine Zweitsprache ausreichend auf einem Niveau, das später zu einem universitären Abschluss führen würde. Das heißt, wenn Eltern eine Muttersprache haben, dann sind sie gut beraten, mit ihrem Kind diese Muttersprache zu sprechen, damit das Kind diese Muttersprache fehlerfrei lernt. Wenn Deutsch diese Muttersprache nicht ist, dann hilft es nicht, wenn die Mama aus Kroatien, aus Serbien, aus der Türkei oder aus der Ukraine mit dem Kind ein schlechtes Deutsch spricht. Es schadet dem Kind sogar eher, als dass es nützt, weil es lernt die eigene Muttersprache nicht. Und das ist die Basis für jeden weiteren Spracherwerb. So, was heißt das jetzt für uns als Österreich? Das hieße für uns als Österreich, dass unsere Aufgabe wäre, diese Kinder ab dem Kindergarten sehr früh, nicht erst mit 5, schon früher, so sehr hineinzuholen, dass die jede Form von Rückstand im Deutschen aufholen, bevor sie in die Volksschule kommen. Und das ist durchaus möglich, wenn wir zum Beispiel kleinere Gruppengrößen hätten. Wir müssen uns ja auch vor Augen halten, so wie unser Kindergarten gerade strukturiert ist. Das ist ja nicht so gestaltet, weil uns irgendwelche Bildungsforscher gesagt haben, so, das wäre der ideale Kindergarten, so muss man es machen. Sondern unser Kindergarten schaut aus, wie er ausschaut, weil irgendwelche Betriebswirte gesagt haben, mehr Geld haben wir nicht. Und deshalb sind die Gruppengrößen so, wie sie sind. Wir wissen aus der Forschung, die sind zu groß. Wir wissen, wir haben zu wenige Pädagoginnen. Aber wir haben nicht genug Ressourcen, um es so zu gestalten, wie es für die Kinder eigentlich gut wäre. Und das ist ja das eigentliche Drama. Ein weiterer Schritt oder Punkt, der dringend überfällig ist und wo es wirklich also Laufmeter an wissenschaftlicher Literatur dazu gibt, ist, wir trennen die Kinder zu früh. Es braucht eine Gesamtschule und zwar bis 14. Länder, die in allen Rankings, PISA und so weiter, weit vorne sind, schauen uns an und fragen uns, ob wir spinnen. Übrigens auch Deutschland, weil die trennen auch noch immer mit 10, dass wir die Kinder so früh auseinanderreißen. 10-jährige Kinder sind zu klein, als dass man wirklich ein Urteil darüber treffen könnte, ob die mal in der Lage sind, ein universitäres Studium zu beschreiten.
Ich habe eine Frage aus dem virtuellen Publikum für dich mitgebracht.
Mein Name ist Marius, ich bin 21 Jahre alt und ich komme aus Salzburg. Sehr geehrte Frau Blacher, viele internationale Studierende kommen nach Österreich, um die kostenlose Ausbildung zu nutzen, nur um danach dann Karriere im Ausland zu machen. Wäre es nicht fair, wenn ausländische Studierende oder generell Studierende verpflichtet wären, eine gewisse Zeit in Österreich zu bleiben oder ihr Studium zurückzuzahlen? Vielen Dank.
Ja, das ist ein guter Punkt. Mein Problem sind dabei weniger die ausländischen Studierenden aus Ländern, die nicht Deutsch sprechen. Das ist tatsächlich nicht unser Problem. Es ist eine große Herausforderung, in ein Land zu gehen, dessen universitäre Ausbildung fast ausschließlich oder zur Gänze auf Deutsch angeboten wird. Das heißt, wenn ich aus Spanien komme, aus Finnland, aus, keine Ahnung, Portugal, dann ist der Schritt nach Österreich so groß und die Hürde so riesengroß, dass uns das in Wirklichkeit nicht besorgen muss. Also die portugiesischen Studierenden nehmen uns keine Studienplätze weg, wo es nachher schade drum ist. Der Unterschied ist zu anderen Ländern, wir haben ein Nachbarland, das dieselbe Sprache spricht wie wir und die sehr groß sind. Also das heißt, hier haben wir als eine der wenigen europäischen Staaten ein Thema mit einer sozusagen Sprachgemeinschaft, die eine größere Volkswirtschaft ist als wir selbst. So, was sehen wir hier? Wir sehen hier, dass insbesondere im medizinischen Bereich viele deutsche Studierende nach Österreich kommen, weil sie selber in Deutschland nicht studieren dürfen, aber nicht, weil es bei ihnen zu teuer ist, sondern weil die den Numerus Clausus haben. Wenn ich keinen Einserschnitt habe in der Matura, darf ich in Deutschland nicht Medizin studieren. In Österreich kann ich, wenn ich einen Aufnahmetest schaffe, mit egal welchem Maturazeugnis Medizin studieren. Wie gesagt, ich muss den Test schaffen, aber dann geht's. Wie ist die Lösung dahinter? Das hat ja Österreich schon vor vielen Jahren, ich war zu dem Zeitpunkt übrigens gerade ÖH-Vorsitzende, als die Regelung gefallen ist, dass die Deutschen bei uns nicht studieren dürfen, hat die EU gesagt, hey Alter, das geht nicht, ihr müsst die Deutschen reinlassen. Diese Schranke ist für die Deutschen also gefallen, genau in der Zeit, als ich ÖH-Vorsitzende war. Österreich hat damals sehr schnell darauf reagiert, indem sie eine Art Deutschlandquote eingeführt haben. Also ein gewisser Anteil von Studierenden darf aus Deutschland kommen, aber eben nicht alle. So. Gut, das ist mal ein Quickfix, sagen wir mal so. Eine zweite Sache, die wir uns vor Augen halten müssen, das finde ich fast noch interessanter als die Frage, kommen die Deutschen zu uns und nehmen uns Studienplätze weg? Wie sehr reglementieren wir überhaupt, wie viele Mediziner wir ausbilden? Wir sehen es ja zum Beispiel auch an anderen Berufen. Ich kann mich gut erinnern, als ich selbst Matura gemacht habe, habe ich einen Brief bekommen von unserer damaligen Bildungsministerin Elisabeth Gera. Die hat allen Maturantinnen und Maturanten geschrieben, sie sollen alles studieren, aber bitte nicht Lehramt. Auf keinen Fall Lehramt. War ein eigener Brief der Bildungsministerin. So, wir spulen ein bisschen nach vorn. Jetzt holen Sie uns die Lehramtsstudierenden aus dem ersten Semester von den Universitäten, weil Sie so händeringend Pädagoginnen an den Schulen suchen. Sie, jeder, der nicht bei drei auf den Bäumen ist, wird in eine Klasse gestellt. Das ist ein Effekt von, wir haben nicht nur einer Generation, sondern mehreren Generationen von Maturantinnen dazu, sicher nicht Lehramt, sicher nicht Lehramt. Na gut, wenn ich es denen erzähle, dann machen sie es halt auch nicht. Warum sage ich das dazu? Wir haben die Studienplätze für die Medizin sehr eng beschränkt. Wissend, sehend, dass wir in einen Ärztinnenmangel hineingehen werden. Nicht nur, weil die Babyboomer gerade in Pension gehen, sondern auch, weil unser Anteil an älter werdenden Menschen in Österreich immer größer wird. Und logischerweise brauchen Menschen im letzten Drittel ihres Lebens mehr medizinische Unterstützung als Menschen in der ersten Hälfte ihres Lebens. Macht irgendwie Sinn. Also, Problem Nummer eins, wir reglementieren zu streng. Das heißt, wir bilden zu wenige Leute aus, die Ärztinnen oder Ärzte werden wollen. Problem Nummer zwei, wir setzen eine Zugangshürde voran, die im Wesentlichen nicht danach selektiert, ob ich später mal ein guter Arzt werde oder nicht, sondern die vor allem danach selektiert, ob ich sehr gut auswendig lernen kann und ob ich aus einer Familie komme, die sich zum Beispiel leisten kann, mir teure Vorbereitungskurse zu zahlen. Problem Nummer drei, wie sind die Arbeitsbedingungen nachher und welche Plätze sind für Mediziner, Medizinerinnen überhaupt interessant? Wir sehen jetzt schon auch entlang der deutschen Grenze, gibt es einen Wettbewerb der Bundesländer, die versuchen, die Ärzte irgendwie reinzuholen mit möglichst attraktiven Arbeitsbedingungen, weil es einfach zu wenige gibt.
Ist dann so etwas wie Stipendien, ich weiß, dass das Land Salzburg oder Tirol gibt Stipendien aus, dass man sich im Nachhinein dann 5 Jahre für eine Praxis verpflichtet, in den Landeskliniken zu arbeiten und dafür erhält man einen Studienplatz ab einer gewissen Menge, also man muss schon eine gewisse Fähigkeit dann auch beim MedAT haben. Wäre das etwas, dass man Studierende, wie es auch in der Frage so ein bisschen formuliert war, dazu verpflichtet, dass sie dann bei uns auch eine Tätigkeit ausüben, Beispiel Medizin eben als Arzt?
Ich verstehe die Intention und man kann diesen Vorschlag natürlich auch weiter verfolgen. Gleichzeitig muss uns klar sein, es ist eine Lösung, die ausschließlich jene Studierende trifft, die es sich nicht leisten können, das Studium selbst zu finanzieren. Also so Stipendienprogramme heißen halt immer, ich verpflichte dann jene, die anders vielleicht gar nicht reingekommen wären. Gleichzeitig, wir machen es in anderen Berufen. Jeder, der zum Beispiel die Ausbildung zur Kindergartenpädagogin macht, nachdem er bereits erwachsen ist, verpflichtet sich bei der Stadt Wien für mindestens 5 Jahre zu arbeiten, wenn er die Ausbildung in Wien absolviert.
Vielleicht noch ganz kurz auf das Thema Deutsche zurückzukommen. Ich habe das mal nachgeschaut. In den letzten Studienjahren waren es ungefähr 52.000 Deutsche bei uns. Das sind ungefähr 12% an deutschen Studierenden. Im Gegenzug in ganz Deutschland sind es 12% an ausländischen Studierenden, die sie allgemein haben. Brauchen wir da auch etwas wie ein Numerus Clausus oder so etwas Ähnlichem, damit wir vielleicht doch mehr Studierendenplätze für Österreicherinnen und Österreicher haben?
Also die Studienplanung für die Medizinerinnen, da würde ich jetzt nicht meinen, dass es meine oberste Expertise ist. Klarerweise ist die Frage von wie viele Deutsche lasse ich rein immer eine Frage der Verhandlungen auch auf europäischer Ebene. Insgesamt muss man aber auch sagen, gar nicht so wenige österreichische Absolventinnen gehen anschließend nach Deutschland arbeiten. Also es gibt einen Austausch in beide Richtungen. Das müsste man wahrscheinlich auch noch mal genauer prüfen.
Ein ganz großes Thema, wenn man dich in irgendwelchen Talkshows sieht oder auf Social Media, wie auch immer, ist das Thema Erbschaft und Vermögenssteuern. Wie würdest du denn das gestalten? Also, du bist eine große Befürworterin davon. Wie würde denn dein System hier aussehen?
Tatsächlich votiere oder argumentiere ich gar nicht für ein ganz konkretes Modell, sondern es geht mir vor allem mal darum, in die Meinungsbildung und in die Debatte generell zu gehen. Denn um beide dieser Steuern gibt es ein ganz großes Tabu. Am liebsten wird darüber in Österreich auch nicht gesprochen. Was ich insbesondere lustig finde in Zeiten, wo wir Sparpaket nach Sparpaket schnüren, aber auf die Einnahmenseite interessanterweise nie schauen, wo so viel herumliegt. Es gibt so gut wie kein OECD-Land, das Erbschaften nicht besteuert. Ich habe vorher eingangs gesagt, jene Art von Einkommen, die am härtesten herzustellen ist Einkommen auf Arbeit, die wird am höchsten besteuert. Einkommen aus Erbschaften wird gar nicht besteuert. Das ist verrückt, weil dafür mache ich gar nichts. Ich rühre dafür keinen Finger, wenn ich eine Erbschaft mache. Das zu besteuern wäre insbesondere auch deshalb dringend notwendig, weil in diesen Erbschaften steckt eine Mechanik, die schon im alten Rom bekannt war. Wenn ich hier nicht eingreife, dann läuft es über Jahrhunderte oder Jahrzehnte so, dass die einige wenige an der obersten Spitze immer mehr erben und erben und erben. Warum? Weil der Hausverstand sagt uns, naja, aber es erben ja alle irgendwie ein bisschen. Und dann stimmt das natürlich schon. Man muss ja nicht ganz reich sein, damit man eine kleine Erbschaft macht. Unten in der Einkommensverteilung wird aber viel weniger geerbt und viel weniger wahrscheinlich. Das heißt, wenn ich wenig verdiene, erbe ich nur mit einer Chance von 1 zu 5 was. Oben erben fast alle etwas, also fast 100%. So, und unten erbe ich viel weniger. Ich erbe 20.000, 30.000, 40.000, vielleicht 70.000 Euro. Das ist nicht nichts. Ich würde mich freuen, wenn es mir jemand schenken würde. Aber gleichzeitig ist es nicht so viel, dass ich damit anfangen kann, ein essentielles Vermögen aufzubauen. Ich zahle vielleicht eine neue Küche. Ich mache vielleicht einen schönen neuen Urlaub. Ich kaufe mir vielleicht ein neues Auto. Das sind so ungefähr die Summen, in denen sich diese Erbschaften abspielen. Wenn ich selbst einmal ins Gras beiße, dann erben meine Kinder entweder nichts mehr, weil die Küche ist echt nichts mehr wert, oder naja, vielleicht ein Oldtimer oder so. Aber also wirklich keinen Vermögenswert, den ich weitergeben kann in die nächste Generation, habe ich nicht. Ganz oben in der Vermögensverteilung, wo fast jeder was erbt, ist die durchschnittliche Erbschaft über 1,5 Millionen Euro. Die besitzen aber bereits mehrere Immobilien, wenn sie so eine Erbschaft nochmal machen. Das heißt, die kaufen sich dann, weiß ich nicht, vielleicht noch eine Immobilie, lukrieren das Mieteinkommen aus diesem Vermögen heraus. Die Wohnung steigt im Wert. Wenn die mal ins Gras beißen, erben ihre Kinder deutlich mehr, als ihre Eltern mal geerbt haben. Und diese Mechanik verschiebt uns über die Jahrhunderte das Vermögen immer weiter nach oben. Es konzentriert sich immer weiter nach oben. Da ist noch keiner amoralisch, da war niemand böse. Das ist eine simple Mechanik und da kann ich eine Gegenmechanik ansetzen und das ist die Erbschaftssteuer, indem ich sage, okay, zumindest ein bisschen was spüle ich zurück in die allgemeine Kasse, aus der heraus ich das finanziere, was sich die unteren 90% der Bevölkerung ganz sicher nicht alleine leisten können. Krankenversicherung, Schulen, Spitäler, Straßen, Schienen und so weiter und so weiter.
Verstehst du das in einem Land, das die vierthöchste Abgaben- und Steuerquote hat, dass da viele sagen, da brauchen wir keine extra Steuern?
Ich finde, wenn wir über die Abgabenquote diskutieren, muss man immer schauen, was ist denn die Abgabenquote? Was steckt denn dahinter? Und das ist genau mein Punkt, weil das ist so eine Vernebelungstaktik, auch rhetorisch eine Vernebelungstaktik. Wenn ich nicht schaue, wer zahlt denn die Abgaben, dann wische ich mit dem Verweis auf die Abgabenquote die Diskussion um die Erbschaftssteuer weg. Wenn ich aber gleichzeitig hinschaue und sage, Moment einmal, die Abgabenquote wird fast vollständig und alleine gespeist aus Einkommen aus Arbeit und nicht aus Vermögen, dann sehe ich, dass die Unwucht von einer allgemeinen Abgabenquote versteckt wird. Also, meine Idee ist, ja, ich möchte Arbeit weniger besteuern, aber dafür muss ich andere Einnahmen aufschließen. Das wäre zum Beispiel eine Einnahme auf Erbschaften und Vermögen.
Das heißt, mit einer Erbschaftsvermögenssteuer auch die Einkommensteuer senken?
Das ist ja auf lange Sicht sowieso notwendig. Ich finde, der Faktor Arbeit ist in Österreich viel zu hoch belastet. Er muss so hoch belastet sein, wenn wir uns weiterhin einen Sozialstaat leisten wollen und wenn wir finden, die Reichen sollen nichts beitragen. Ja, okay, dann zahlen sich die Arbeitnehmerinnen halt alleine. Finde ich das gut? Nein. Finde ich es gerecht? Auch nicht. Denn auch sehr reiche Menschen haben was von einem funktionierenden und intakten Wohlfahrtsstaat. Weil die können, ich mache es an einem einfachen Beispiel auf, auch die freuen sich, wenn ihre Kinder in ein öffentliches Schulsystem gehen können, das wirklich gut ist. Auch die freuen sich darüber, dass ihr Lamborghini auf der Straße stehen kann, ohne dass es wer abfackelt. Also wohin die Reise geht, wenn der soziale Friede gefährdet ist, das können wir uns anschauen an den Gated Communities in Südamerika. Da kannst du als reicher Mensch nicht auf die Straße gehen und deine Kinder brauchen Bodyguards, wenn sie in die Schule gehen, weil sonst werden sie entführt. Da will aber eigentlich kein Reicher hin. Also von einem intakten Sozialstaat, von einem intakten Wohlfahrtsstaat haben auch sehr reiche Menschen was.
Ich habe mir im Vorhinein viele Podcasts und Shows mit dir angeschaut und einmal hast du gesagt, das fand ich sehr spannend, Reichtum basiert immer auf der Ausbeutung von Menschen. Ist das wirklich so? Also jeder Betrieb, der jetzt einen Gewinn macht, baut darauf auf, dass da Menschen ausgebeutet werden.
Ausbeutung ist ein Wort, da verbinden viele Leute wieder, wir haben heute schon gesprochen über die Fabriken, die es nicht mehr gibt angeblich. Ne? Mit der Ausbeutung verbinden wir, weiß nicht, jemanden, der eine Peitsche schwingt oder Sklaven hält oder so. Ne? Hinter dem Wort steckt irgendwas ganz was Arges. Aber uns muss zuallererst einmal klar sein, was ein ganz wesentlicher Faktor im Kapitalismus ist. Jeder, der momentan einen Job hat und dafür ein gewisses Geld kassiert, kassiert weniger Geld, als er selbst an Wertschöpfung herstellt. Das, was überbleibt, das zieht nämlich der Unternehmer ein, sonst würde er nämlich keinen Gewinn machen. Jeder, der heute arbeitet, schafft mehr Wert, als er selbst bezahlt bekommt. Und die Differenz ist der Gewinn des Unternehmers. Das heißt, jede Arbeitsstunde, die ich leiste, wird mir nicht zu 100% abgegolten. Ich kriege nicht zu 100% das, was ich geschafft habe, sondern nur ein bisschen was davon. Den Rest steckt sich der Unternehmer als Gewinn ein. Das ist die Wirkweise von Kapitalismus. So funktioniert Kapitalismus. Wenn wir uns dieses Prinzip nicht herholen, verstehen wir nicht, warum überhaupt Gewinne entstehen können. Die fallen ja nicht vom Himmel, ja? Sondern jemand schöpft den Mehrwert ab, den er nicht zu 100% an jene auszahlt, die für ihn arbeiten. Das ist das Wesen von Unternehmertum. Das meine ich mit, jeder Reichtum basiert auf Ausbeutung, weil wir kriegen nicht zu 100% das abgegolten, was wir tatsächlich geleistet haben.
Und was bräuchte man da für ein anderes System, dass diese Ausbeutung nicht stattfindet?
Naja, also Kapitalismus basiert darauf. Und wenn, vielleicht noch ein zweiter Punkt, über das haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Ich sage, vielleicht nicht in diesem Podcast, aber das sage ich ganz oft, der Kapitalismus basiert auf Ausbeutung von Menschen und Natur. Weil die andere Ressource, die ausgebeutet und kaputt gemacht wird, ist unsere Erde. Auch das muss uns klar sein. Da tun wir immer so, als hätte es keine Kosten, die Erde zu zerstören, aber es hat es natürlich. Und wir alle miteinander zahlen den Preis. Einerseits dadurch, dass wir, weiß ich nicht, von hoher Feinstaubbelastung so schlechte Atemwege haben, dass wir früher sterben, bis hin zur Erderhitzung, wo klar ist, unsere Kinder und Kindeskinder werden sich ein bisschen schwerer tun mit der Lebensmittelsicherheit, weil es werden uns große Erntegebiete ausfallen und so weiter und so weiter. Also den Preis dafür, dass einige wenige unfassbare Gewinne machen können, große Erdölkompanien zum Beispiel, den zahlen wir schon alle miteinander. Kapitalismus basiert auf der Ausbeutung von Mensch und Natur. Das ist tatsächlich ein wesentliches Prinzip. Und wenn wir heute darüber sprechen wollen, was könnte man da anders machen oder welche anderen Ideen gibt es da, dann sage ich dir, es ist kein Naturgesetz, dass man den Mehrwert automatisch in die Tasche des Unternehmers steckt. Es gibt zum Beispiel Firmen, die sind als Genossenschaften organisiert. Da gibt es nicht den Unternehmer, dem die Firma gehört, sondern alle, die in dieser Firma arbeiten, besitzen Anteile an diesem Unternehmen. Ein gutes und großes Beispiel dafür ist der Konzern Mondragon, der ist in Spanien. Das ist der fünftgrößte Konzern, den das Land hat. Das hat nicht ein Besitzer, sondern alle Arbeiter des Konzerns besitzen Anteile an Mondragon. 70.000 Menschen arbeiten dort. Und eine Regel, die sie zum Beispiel haben, ihr Vorstandsvorsitzender darf maximal 6-mal so viel verdienen wie der schlechtest bezahlte Arbeiter im gesamten Betrieb.
Wenn das dann nicht, aber trotzdem ist nicht Kapital oder Investments sind ja auch eine Form von Risiko, dass man da irgendwie sagt, das ist eine Risikoabgeltung, ich investiere in Unternehmen, ich gründe ein Unternehmen.
Ja, gleichzeitig muss man sagen, kein Unternehmen entsteht im luftleeren Raum. Jeden Angestellten, den ich mir hole, habe ja nicht ich ausgebildet. Der kommt ja von einer Uni, die ist staatlich finanziert. Der war in einer Schule, die ist öffentlich. Wenn der krank wird, geht er in ein Krankenhaus, das ist öffentlich. Die Straße, auf der er herkommt, wird von der öffentlichen Hand finanziert. Also wir tun ein bisschen so, als würde der Unternehmer seine Idee in den luftleeren Raum stellen. Das tut er ja nie. Und er zahlt alle diese Ressourcen nicht. Er So, also die Vorableistung der gesamten Gesellschaft ist eigentlich schon recht groß. Die zweite Sache, die man da auch ganz klar sagen muss, und das wird in der Debatte auch viel zu wenig gesehen, wir tun immer so, als wäre ausschließlich der Markt innovativ und nur der würde sich trauen, ein Risiko zu nehmen. Wir sehen die ganz, ganz großen Innovationsschübe, die wir als Menschheit auch gemacht haben, sind zum Großteil auch einfach staatlich finanziert worden. Also Maria Mazzucato, eine ganz, ganz wichtige Ökonomin, hat das in diversesten Büchern sehr schön dargestellt, vom Internet über das iPhone bis zu SpaceX. Alle diese Dinge gäbe es nicht ohne staatliche Grundlagenforschung oder öffentliche Subventionen.
Wir haben eine Frage noch aus dem Publikum.
Hallo, mein Name ist Jan. Ich bin 20 Jahre alt und komme aus Krems an der Donau. Und mich würde Ihre Meinung zum Thema Pensionen interessieren. Es gibt da nämlich eine Statistik, die mich seit langem nicht mehr loslässt, und zwar, dass wir in Österreich jeden vierten Euro, den wir an Staatseinnahmen erhalten, über Pensionen wieder auszahlen. Das sind Milliarden Euro, die bei Projekten, die uns zukunftsfit machen, fehlen. Und meiner Meinung nach auch einer der großen Gründe, oder zumindest einer der großen Mitgründe, warum wir das Gefühl haben, dass immer weniger Geld da ist.
Man kann auf Zahlen immer unterschiedlich schauen. Wenn wir sagen, dass wir sie in Pensionen auszahlen, muss man ja auch sagen, und was machen die Pensionisten dann? Fressen die diese Euros? Nein, natürlich nicht. Sie geben sie aus. Sie zahlen damit ihre Miete. Sie zahlen damit dementsprechend auch Steuern. Sie gehen einkaufen. Sie zahlen damit dementsprechend auch Steuern. Sie zahlen von ihrer Pension übrigens auch Krankenversicherungsbeiträge. Auch das fließt wieder zurück. Also die Zahl, jeder vierte Euro, ist schon mal per se, sagen wir mal so, ein bisschen populistisch zugespitzt. Lass es mich so formulieren. Und ganz, ganz viel, was wir auch aus der wirtschaftspolitischen Forschung wissen, dass die Gruppe der Pensionisten und Pensionistinnen ein wesentlicher Träger ist, zum Beispiel um den Konsum wieder in Gang zu kriegen, ja, weil sie ihre Pensionen ausgeben. Und das kann jeder brauchen, der momentan was zu verkaufen hat, jedes Gasthaus, jeder Tischler, egal wer. Das ist mal das Erste. Also so zu tun, als sei das unproduktives Kapital, das herumliegt und mit dem nichts passiert, außer dass es die Oma unter die Matratze schiebt, stimmt einfach nicht. Der zweite Punkt, und der ist mir ganz, ganz wesentlich. Ich habe diese Debatte rund um unsere Pensionen sind nicht mehr sicher. Die verfolge ich, seit ich selber in der Schule war. Wahrscheinlich hat es früher begonnen, aber früher kann ich mich nicht dran erinnern. Also das verfolgt mich wirklich schon, seit ich selber so 11, 12, 13, 14 bin. Und das Interessante ist, wenn man in die Zahlen hineinschaut, dann sieht man, aha, man kann auf dieselbe Sache schauen und ganz unterschiedliche Perspektiven darauf einnehmen. Weil was uns klar sein muss, das Interessante an der Frage der Pensionen und ob sie sicher sind, ist weniger die absolute Höhe der Auszahlung, weil da kann ich natürlich leicht eine Horrorzahl machen. Da brauche ich nur die Pensionszahlungen der nächsten 10 Jahre zusammenrechnen und muss sagen, oh, was ich alles in die Pensionen stecke, ist ja schrecklich. Was ich aber nie dazu sage, wenn ich Angst machen möchte vor der Pensionshöhe, dass ich mir anschaue, wie entwickelt sich die Wirtschaftsleistung eines Landes. Also, die Pensionsauszahlungen muss ich immer in Relation setzen zur Wirtschaftsleistung eines Landes. Sonst macht die Zahl keinen Sinn und sagt mir nichts über die sogenannte Belastung des Staatshaushaltes. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der mir klar sein muss, wenn ich als westliche Industrienation, das trifft nicht nur Österreich, das trifft alle, eine Bevölkerungsgruppe habe, die größer wird und älter, dann steigen natürlich meine Pensionsausgaben. Kriegt kein einziger Pensionist eine Luxuspension deshalb, sondern es sind einfach mehr ältere Menschen im System. Ich glaube, auf diese Sache können wir uns mal alle miteinander einigen. So, und das sehend, kann ich dir sagen, gibt es verschiedene Ableitungen. Ableitung 1 ist, wir müssen die Pensionen kürzen. Aber, und jetzt kommt mein Punkt, weil das wird in der Debatte auch nie dazu gesagt und ist immer der springende Punkt. Wie wollen Sie die Pensionen kürzen? Sie wollen ja nicht sagen, hey, wir nehmen von euren Pensionen 10% weg. Sie wollen ja nicht die aktiven Pensionistinnen kürzen. Nein, sondern die gute Idee ist, wir schieben das Antrittsalter hinauf. Die Leute sollen nicht mehr mit 65 in Pension gehen, sondern mit 67, 68, 70, 74. Gibt es unterschiedlichste Fantasievorstellungen. Gleichzeitig sehen wir aber, dass die Firmen Menschen über 55 de facto nicht mehr beschäftigen wollen. Wer jenseits der 55 seinen Job verliert, ist aussichtslos am österreichischen Arbeitsmarkt. Der findet keinen neuen Job mehr. Also wollen Sie wirklich, dass die Menschen bis 74 arbeiten? Nein. Sie gehen einfach davon aus, dass die Leute ihre Jobs sowieso verlieren und dann ist die Phase der Arbeitslosigkeit, bevor sie in die Pension dürfen, länger als sie jetzt ist. Das ist eigentlich die Rechnung dahinter. Nur sagt das keiner laut. Die Leute sagen immer, wir wollen die Pensionen sichern, wir müssen das Antrittsalter erhöhen. Sie sagen aber nie dazu, dass jeder Dritte nicht aus dem Job in die Pension wechselt, sondern aus Alter, also aus Arbeitslosigkeit oder Krankheit. Und wenn ich das Pensionsalter raufschiebe, wird diese Phase der Arbeitslosigkeit nur länger und die Gruppe jener, die aus Arbeitslosigkeit wechseln, nur größer. Das ist die Idee der Kürzung.
Und was bringt das, wenn das größer wird?
Die Pension wird kleiner. Je länger meine Arbeitslosenphase ist, desto kleiner ist meine Pension, weil desto weniger habe ich eingezahlt. Das ist die große Idee hinter unserer Pensionsreform, wo sie angeblich Pensionen sichern wollen. Und nur, dass uns das auch klar ist, das ist dann etwas, das eben diesen Jan betrifft oder dich oder mich oder den Kollegen hinter der Kamera. Es geht nicht um die Gruppe jener, die jetzt alt sind, sondern die Idee der Pensionssicherer ist, jene, die jetzt jung sind, sollen vor ihrer Pension möglichst lang arbeitslos sein, damit ihre Pension möglichst klein ist. Also das ist keine Pensionsreform, die den Namen auch nur verdient. Was könnte man stattdessen tun? Wir wollen ja immer auch aufs Positive schauen. Jeder, der sich fürs Pensionssystem interessiert, ist gut beraten, vorher auf den Arbeitsmarkt zu schauen. Weil das, was man ja herholen muss, ist, wie schaut es aus mit der Erwerbstätigkeit? Weil das sind ja jene, die die Pension aktiv gerade bezahlen. Also jeder, der heute arbeitet, zahlt aktiv jetzt einem Pensionisten seine Pension. So funktioniert das Umlageverfahren. Der, der heute arbeitet, zahlt es dem, der heute schon Pensionist ist. Und wenn er selber mal in Pension ist, zahlen die, die dann arbeiten. Das ist die Idee vom Umlageverfahren.
Aber ist das nicht irgendwie am Kippen? Weil es ist ja dennoch so, dass dieses Verhältnis immer weniger wird. Also das Verhältnis von Arbeitnehmer und Pensionisten,
Ich weiß, dass das alle so gern betonen, aber ich habe es mir jetzt auch nochmal im Detail angeschaut. 2003 war das Verhältnis von aktiver Person, die arbeitet, zu Person, die nicht arbeitet, 1:75. Heute ist das Verhältnis 1:1,65. Also es hat sich kaum verschoben. Und weißt du, warum sich es kaum verschoben hat? Weil wir massiv Frauen in den Arbeitsmarkt reingeholt haben. Die Frauenerwerbsbeteiligung ist seit den 2000ern massiv gestiegen. Leider nur in Teilzeit, nicht in Vollzeit. Aber ganz, ganz viele Frauen sind heute am Arbeitsmarkt aktiv, die 30, 40, 50 Jahre her niemals auf den Arbeitsmarkt gegangen wären. Das meine ich mit, wir müssen auf den Arbeitsmarkt schauen. Natürlich habe ich auch Migration, aber der größere Faktor sind die Frauen. Das heißt, die Frage, die man sich immer stellen muss, okay, wie schaut es aus mit meinen Erwerbstätigen? Und welche Reserven habe ich da noch, die ich momentan nicht hebe? Von Menschen, die jetzt aktiv sein könnten oder sein sollten. Und dann ist unser allergrößter, wenn du es möchtest, Hinkelstein die Tatsache, dass wir nicht ausreichend Kinderbetreuungsplätze haben in diesem Land, was es Frauen fast verunmöglicht, erstens Erwerbstätigkeit überhaupt aufzunehmen oder Vollzeit aufzunehmen. Also bevor ich irgendwem eine lange Arbeitslosenphase schicke, bevor er in Pension darf, wäre eigentlich mein politisches Ziel, dass wir dafür sorgen, dass alle, die heute arbeiten können, auch wirklich arbeiten können, indem ich die Rahmenbedingungen so schaffe, dass sie überhaupt einem Job nachgehen können.
Ist es aus deiner Sicht nicht trotzdem aber ein Problem, wenn, wie man gesagt hat, eben jeder vierte Euro dafür ausgegeben wird, einfach dadurch, dass man einfach weniger flexibel sein kann, wenn praktisch ein Viertel des Budgets schon für etwas fix vorgesehen ist, dass dann das restliche Budget dann doch in Krisen nicht so adaptiert werden kann, dass das ein Problem ist?
Schau, meine Frage ist immer, ich finde, das ist immer so eine witzige Frage. Was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass du den aktiven Pensionistinnen ihre Pensionen kürzt. Kannst eh machen, aber das fehlt dir dann in der Wirtschaft. Die können dann ihre Miete nicht mehr zahlen. Die musst du dann in die Sozialhilfe schicken. Na, dann, okay, dann musst du halt das Budget für die Sozialhilfe raufsetzen. Macht nicht wirklich einen Unterschied. Die können weniger einkaufen. Das fehlt der Wirtschaft wieder generell. Also die Idee, wir nehmen den Pensionistinnen das Geld weg und dafür fließt es dann, es gibt dann Milch und Honig in diesem Land, das ist wirklich eine absolut populistische Verkürzung, die ich noch dazu für extrem problematisch halte, weil da eine Altersfeindlichkeit drinsteckt, die man nimmer wurscht ist. Wir reden über Menschen, die ihr ganzes Leben lang arbeiten gegangen sind, die sehr wahrscheinlich, wenn sie Frauen sind, den Großteil der unbezahlten Arbeit unbedankt über Jahrzehnte gestemmt haben und bis heute stemmen. Also wenn ich mir überlege, meine Berufstätigkeit ohne meine Großmutter, die auf meine Kinder schaut, in dem Umfang sehr wahrscheinlich nicht möglich. Und es sind diese Menschen, denen wir ausrichten, ihr fresst uns die Haare vom Kopf. Da fühle ich mich ganz ehrlich sehr unwohl damit.
Was ich nie verstanden habe, wie ich in den Berufsalltag eingestiegen sind, es gibt das Pensionsantrittsalter 65, wird jetzt bei Frauen auch angeglichen, dass man überhaupt davor in Pension gehen kann. Das habe ich nie verstanden, warum das geht, funktioniert. Abgesehen natürlich von irgendwie Krankheit und so weiter, aber warum das durchschnittliche Pensionsantrittsalter doch unter dem gesetzlichen liegt. Warum ist das so?
Naja, die Logik des Pensionssystems ist ja eine vielschichtige. Es ist auch recht kompliziert, würde ich meinen. Das könnte man tatsächlich mal einfacher gestalten. Ganz wesentlich ist ja auch vor allem die Frage, von wie viele Beitragsjahre habe ich zusammen. Wir tun ja so, als wäre jede berufliche Biografie gleich. Ist sie aber nicht. Manche beginnen mit 14 zu arbeiten, andere mit 24, andere mit 28. Je nachdem, wie lange sie studiert haben. Trotzdem dürfen alle mit 65 in Pension. Das wäre ja wirklich unfair. Wenn dazwischen 14 Jahre liegen, wo die Leute nicht oder nicht ganz erwerbstätig waren. So, das heißt, wir sehen in Österreich, haben wir ganz unterschiedliche Berufseinstiege. Deshalb ist es tatsächlich auch fair, wenn wir hinten raus unterschiedliche Berufsausstiege haben. Jemand, der schon mit 14 eingestiegen ist, ist anders fit mit 60, 62, 63 als jemand, der erst mit 25, 26, 27 eingestiegen ist und sehr wahrscheinlich auch einen weniger anstrengenden Beruf hatte. Uns muss insgesamt klar sein, dass das Pensionssystem eine ganz große Umverteilungsmaschine von unten nach oben ist. Warum? Menschen mit wenig Einkommen haben viel schwierigere Jobs, körperlich anstrengendere Jobs, sind auch körperlich ganz anders belastet, die sterben viel früher. Das heißt, zwischen unten und oben gibt es einen Lebensunterschied von 6 Jahren. Die sterben einfach im Durchschnitt 6 Jahre früher. Das heißt also, die ziehen 6 Jahre weniger Pension raus als reichere Menschen. Über diesen Aspekt von Ungerechtigkeit redet kaum wer.
Das heißt, dieser Vergleich aus der Postbote und der Manager, der jeden Tag entspannt mit dem Auto in die Arbeit fahren kann, einfach da dieser Unterschied. Vielleicht gehen wir noch einen Schritt weiter. Doch noch, verstehst du das Argument von das Pensionsantrittsalter und das Thema Lebenserwartung? Es ist so, Österreicher sind jetzt im Vergleich europäisch haben nicht so viele gesunde Lebensjahre, aber dennoch ist in den letzten Jahrzehnten auch das Lebenserwartungsalter einfach massiv gestiegen. Das damit in Kombination.
Das tut es nicht mehr. Das zeigen uns auch die, hat mich auch überrascht, hat mich erstaunt, aber unsere Lebenserwartung steigt statistisch betrachtet gerade nicht mehr. Da hat auch Corona dazu beigetragen, geht aber auch momentan nicht weiter rauf. Also müssen wir schauen, wie sich es wieder entwickelt in 2, 3 Jahren. Momentan ist unsere Lebenserwartung stagnierend und das ist der wesentliche Faktor, nicht jedes Leben ist gleich lang. Je schwieriger, je anstrengender dein Leben war, desto kürzer wird es sein. Und darüber spricht in der Pensionsdebatte wirklich tatsächlich niemand. Ja. Also ein Bauarbeiter hat genauso viel Pensionsjahre, also eigentlich das Recht darauf, wie der Hofrat oder der Beamte. Gleichzeitig haben die völlig unterschiedliche Leben gehabt, ihren Körper völlig unterschiedlich kaputt gemacht, haben eine völlig unterschiedliche Pensionshöhe und beziehen sie völlig unterschiedlich lang. Ich habe letztens eine Statistik gelesen, die hat es mich wirklich umgehauen. Jeder dritte Arbeiter, männlicher Arbeiter, ist mit 65 entweder tot oder invalid. Das muss man sich mal vorstellen. Und wir diskutieren, ob wir das Alter aufsetzen auf 70.
Wäre das etwas, dass man sagt, es geht um die Beitragsjahre eben, Beispiel 40 Beitragsjahre, danach kannst du in Pension gehen, wäre das etwas, was aus deiner Sicht…
Das ist ja momentan auch tatsächlich so, wer in die Schwerarbeiterregelung reinfällt, 40 Jahre sind genug, also dass die Leute dann nach einer gewissen Zeit gehen können, auch wenn sie das sagen, offizielle gesetzliche Antrittsalter nicht erreicht haben, weil sie zum Beispiel sehr früh begonnen haben oder in einem Beruf sind, der einfach körperlich sehr schwer ist. Das ist tatsächlich eine Ebene, die würde uns eine Gerechtigkeitsdimension aufmachen, die spannend wäre, wenn man es dann auch wirklich ehrlich diskutiert. Da wäre meine große Sorge, dass es gewisse Lobbygruppen haben, leichter haben als andere, auf diese Liste zu kommen. Ich würde ganz sicher meinen, dass es dann auch entlang der Geschlechterverteilung ein Riesenthema gibt. Ja? Weil jeder hat sofort den Bauarbeiter oder den Dachdecker im Kopf. Keiner denkt an die Elementarpädagogin, die 40 Jahre lang bei einem leeren Pegel in einer Gruppe steht, dass sie einfach halb taub in Pension geht.
Jetzt seid ihr als Moment-Magazin sehr aktiv online, ob es YouTube ist, Instagram, TikTok. Macht dich das irgendwie oder wie beschäftigt dich das, dass das doch große Plattformen sind von großen Konzernen, die hauptsächlich in China und den USA sitzen? Macht das für dich einen Unterschied, dass es hier nichts Europäisches gibt, wo man Menschen erreichen könnte?
Oh, ich würde mir wünschen, es gäbe das, wirklich. Das würde ich mir mega wünschen, leider gibt es das nicht. Was wir in unserem ganz kleinen Mini-Bereich versuchen können, das tun wir eh. Also wir bespielen als eine der wenigen Medienhäuser auch Mastodon, als eine sagen, gemeinnützige und gemeinschaftlich verfügbare Instanz, die es sonst nicht gibt. Aber das ist natürlich trotzdem ein Minderheitenprogramm. Die großen Mengen, die großen Menschenmassen, die finden sich im Meta-Universum, die finden sich eben auf TikTok, das den Chinesinnen gehört. Also da sehen wir schon die Schwierigkeit, dass es keine Infrastruktur gibt, die öffentlich zur Verfügung gestellt wird, die man überhaupt bespielen könnte, sodass du maßgeblich Leute erreichst. Das halte ich für einen Riesenfehler, vor allem auch von der Europäischen Union, dass wir hier jetzt seit 20, 25, fast 30 Jahren zuschauen, dass da, wo sich unsere demokratische Öffentlichkeit abspielt, da, wo wir alle unsere Meinung bilden, wo jedes Medienhaus auch präsent ist, dass wir das in die Hände von einigen wenigen sehr reichen Männern gegeben haben.
Wenn wir ein ganz kurzes Spiel noch spielen könnten, das wäre entweder oder, okay. Wenn es geht, wenn es nicht geht, offline oder online?
Offline.
Kommunismus oder Kapitalismus?
Ja, wenn ich da jetzt eine Antwort gebe, habe ich nachher wieder einen Shitstorm, deshalb enthalte ich mich.
Mehr Staat oder weniger Staat?
Mehr Staat.
Wehrdienstverlängerung, ja, nein?
Es gibt immer eine dritte Alternative. Es gibt nie nur zwei. Wehrdienstverlängerung zu den Bedingungen, wie es jetzt ist, halte ich für Blödsinn.
In den Markt eingreifen oder freier Markt?
Es gibt keinen freien Markt. Das ist die größte Lüge überhaupt.
Buch oder Podcast?
Buch?
Kommentieren oder mitmachen?
Ist kein Widerspruch. Geht beides.
Arbeitszeitverkürzung oder Lohnerhöhung?
Auch hier beides. Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich und dann schön weiterkämpfen für höhere Löhne.
Vielleicht bleiben wir ganz kurz beim Thema Wehrdienstverlängerung. Wo spitzt sich da für dich zu? Was ist da etwas, wo du dahinter stehen könntest, eine allgemeine Verlängerung zu anderen Konditionen?
Nein, so wie das ja momentan strukturiert ist, was auch die Idee ist, was die Grundwehrdiener dort lernen, das ist mein Problem mit dem Wehrdienst. Das ist keine besonders sinnvolle Beschäftigung für junge Männer. Generell fände ich es total sinnvoll zu sagen, hey, dass junge Menschen einen Teil ihrer Zeit in etwas Soziales stecken oder in etwas wie einen technischen Hilfsdienst. Totally, sehe ich total. Hielte ich für ein gelungenes Projekt. Aber momentan, wenn diese Wehrdienstverlängerungsfrage tatsächlich kommt, ist ja noch nicht entschieden, ob es uns auch wirklich vorgelegt wird in einer Volksbefragung, dann diskutiere ich ja nicht die Frage, wie kann ich das besser machen, wie kann ich das sinnvoller gestalten, was will ich da überhaupt mit den jungen Leuten, sondern es ist nur so, wie es jetzt ist, ist eigentlich nicht gut und dann müssen es noch länger dort sein.
Du hast jetzt junge Leute und junge Menschen gesagt. Wie stehst du dazu, dass man auch Frauen in den Wehrdienst, in den verpflichteten Wehrdienst oder in den Zivildienst reinholt?
Naja, Frauen haben ja schon die Möglichkeit, sich freiwillig zu melden, sowohl zum Heer als auch zum freiwilligen sozialen Jahr. Das gibt es ja durchaus. Insgesamt muss man sagen.
Weil ich kenne ganz viele junge Männer irgendwie, die auch im Nachhinein stolz darüber waren oder glücklich darüber waren, entweder Wehrdienst oder Zivildienst zu machen und die das auch für eine sinnvolle Arbeit gefunden haben. Aber wenn man dann auf der anderen Seite irgendwie berufstätig oder studieren geht und so weiter, einfach, wenn man sich nur persönlich sieht, dann ist es natürlich trotzdem irgendwie komisch. Jetzt ist die Sitznachbarin ist jetzt schon ein Jahr vorher, nein, entweder studieren oder eine Lehre gemacht, irgendeine andere Ausbildung ist ein Jahr in irgendeiner Form voraus.
Für die persönliche Ebene kann ich das durchaus nachvollziehen. Ich glaube, da würde ich dann schon noch versuchen einzubringen, dass man versucht, ein bisschen das größere Ganze zu sehen. Das größere Ganze sagt mir zum Beispiel, dass jede weibliche Sitznachbarin ab dem Zeitpunkt, früher haben wir die Zahl nicht, aber ab dem Zeitpunkt, wo sie 8 war, mehr unbezahlte Arbeit zu Hause verrichtet als die Person, die sich gerade darüber aufregt. Es gibt einen Care-Gap ab dem Zeitpunkt, wo die Menschen Kinder sind. Mädchen kümmern sich, müssen sich mehr kümmern als Burschen. Wir sehen später im Leben, dass Väter für ein Kind 19 Tage aussteigen, Frauen 416 Tage aus dem Beruf. Um ein weiteres Beispiel zu nehmen, wir haben über schon den Gender Pay Gap schon gesprochen. Also all diese Punkte der Benachteiligung von Frauen in diesem System sind beträchtlich, bis hin zu der Tatsache, dass eine Frau um 40% weniger Pension bekommt als ein Mann. Das sind jetzt nur ein paar Zahlen. Da zusätzlich dann noch zu sagen, so und jetzt gehst Wehrdienst auch noch, finde ich schwierig. Mit einem Grund zum Beispiel, warum wir das Frauenpensionsalter jetzt erst auf 65 anheben. Weißt du, wann das entschieden worden ist, dass wir es anheben? 1993. Und weißt du, warum das damals entschieden worden ist? Weil damals war Johanna Donner noch Frauenministerin. Und die hat wie eine Löwin dafür gekämpft, diese Verlängerung des Arbeitslebens der Frau möglichst weit nach hinten zu schieben. Und weißt du, was sie gesagt hat? Hey, ich schaue auf den Arbeitsmarkt und ich sehe, was die Frauen zu Hause leisten. Und das war damals schon auch in den Zahlen völlig klar, dass die unbezahlte Arbeit von den Frauen erledigt wird. Und sie hat gesagt, Moment einmal, solange wir es zu Hause so unfair verteilen, kann ich ihnen nicht im Arbeitsmarkt sozusagen 50-50 geben, aber zu Hause machen es die ganze Hacken ganz alleine. Nein. Ich schiebe das, soweit es meine politische Kraft erlaubt, in die Zukunft, in der, wie ich finde, naiven, aber trotzdem sehr verständlichen Hoffnung, dass wenn wir es dann mal erhöhen, 20, 23, 24, 25, 26, dass dann die Frauen zu Hause schon gleichberechtigt sind. Das hat Johanna Donald gehofft, dass es dann schon fair ist und dann ist es okay, dass die Frauen gleich lang arbeiten. Wir sehen, es ist leider nicht gelungen. Momentan leisten Frauen zu Hause immer noch 2/3 der unbezahlten Arbeit.
Wenn wir noch ganz kurz auf das Thema Arbeitsmarkt irgendwie zurückgreifen, ich habe mir jetzt heute nochmal angeschaut, die aktuellen Statistiken vom AMS, aktuell sind 456.000 eben arbeitslos oder in Schulungen, das ist 5% der Bevölkerung, also 5% der Bevölkerung klingt relativ wenig, sind jetzt auch dennoch eine halbe Million Menschen. Woran liegt es, dass man diesen Menschen irgendwie keine Perspektive oder keinen Arbeitsplatz oder etwas anderes besorgen, schaffen, ermöglichen kann?
Naja, es hat unterschiedliche Gründe. Ganz, ganz wesentlicher Grund ist zum Beispiel auch, dass wir ältere Arbeitnehmerinnen nicht ausreichend unterstützen, dass sie am Arbeitsmarkt wieder Fuß fassen können. Wer älter ist und aus dem System rausfliegt, der bleibt einfach über. Das müssen wir in aller Härte sagen, weil Betriebe kein Interesse daran haben, ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzustellen.
Das müssen Sie vielleicht ganz kurz nur erklären, einfach weil es ja auch einfach liegt, wenn man älter ist, hat man tendenziell ein höheres Gehalt, als jemand, der ganz neu, frisch in den Beruf einsteigt, dadurch vielleicht attraktiver jemanden jungen.
Gleichzeitig haben sie halt auch eine Art von Berufserfahrung und Lebenserfahrung.
Nein, sicher.
Ja, also was wir hier schon sehen, ist, es geht um die Frage von, wie behandeln wir Leute, die ja über 30, 40 Jahre auch an Erfahrung gesammelt haben, und dann werden sie einfach aussortiert, bevor sie eigentlich das Recht haben, in Pension zu gehen. Das hat natürlich betriebswirtschaftliche Gründe für die meisten Unternehmen, halte ich aber für ein Riesenproblem. Ein zweiter Grund, der steckt da auch drin, wir sind gerade im Winter, wir haben im Winter ganz hohe Saisonarbeitslosigkeit. Das heißt, es gibt Branchen, die schicken massenhaft ihre Leute in den Wintermonaten arbeitslos, stempeln, geben ihnen aber gleichzeitig eine Wiedereinstellungszusage. Das heißt, das AMS weiß, die brauche ich gar nicht vermitteln, die sind im März wieder im Job oder im April oder im Mai. Das ist am Bau so, das ist aber vor allem auch in der Gastronomie so. Das ist aber natürlich ein Problem, weil das Geschäftsmodell des Unternehmers dahinter ist, dass er seine Lohnkosten nur für 2/3 des Jahres zum Beispiel zahlen muss. Den Rest zahlt die Allgemeinheit. Also diese Saisonarbeitslosigkeit ist ein wirkliches Ausnutzen des Systems. Mittlerweile hat das Arbeitsministerium auch schon erkannt. Es gibt dazu auch wunderbare Studien, die klar sagen, das kostet uns im Jahr weit über 1 Milliarde Euro, wo wir den Lohn subventionieren von Unternehmen, die das so als sagen, System verwenden. Da könnte man natürlich ganz einfach gegensteuern, indem man zum Beispiel sagt, Unternehmer, die immer in der Saison die Leute stempeln schicken, müssen mehr Arbeitslosengeld einzahlen, als sie rausnehmen. Also man könnte ein Bonus-Malus-System dort einführen. Dasselbe gilt übrigens auch für ältere Arbeitnehmerinnen. Wenn Unternehmen fair sind und ihre Leute wirklich gut beschäftigt halten, auch in einem höheren Alter, dann könnte man ihnen mit einem Bonussystem Vorteile geben, während Unternehmen, die alle aussehen, sobald sie den 50. Geburtstag erreichen, mit einem Malussystem auch bestraft werden. Also wir könnten da schon noch ein bisschen steuern, um dafür zu sorgen, dass die Leute echt eine faire Chance am Arbeitsmarkt haben. Dritter Punkt, wir sollten uns damit anfreunden, dass wir sowas einführen wie eine Jobgarantie. Es gibt ganz große Pilotstudien, die zeigen, wenn man langzeitarbeitslose Menschen, das sind Leute, die länger als 12 Monate arbeitslos waren, wieder in den Arbeitsmarkt holen muss oder möchte, dann ist man gut beraten, es zu machen, indem man sie begleitet. Es gab die Garantie 20.000 vom AMS. Da ist eine große Studie erschienen, die uns klar zeigt, die Leute kommen zurück in Beschäftigung. Es ist für sie gesundheitlich besser. Leute suchen ja einen Sinn in ihrem Leben. Ohne Job zu sein, nimmt er den Sinn auch ein Stück weit. Also es ist für sie gesundheitlich besser, es ist volkswirtschaftlich besser. Es macht total Sinn, einen Arbeitsmarkt zu schaffen, der aus gemeinnützigen Jobs besteht, wo Leute, die lang arbeitslos waren, wieder in den Jobmarkt finden können. Davon hätte der einzelne Arbeitslose was, aber auch viele Gemeinden, die genug Arbeit hätten, aber gerade nicht die Kohle, um es zu bezahlen.
Wenn man Österreich anschaut, teilt man es beim Thema Arbeitsmarkt oft in West- und Ostösterreich. Man hat tendenziell in Westösterreich mehr Arbeit oder mehr offene Stellen, speziell weil es eben das Thema Gastronomie gibt. Müsste man dann neue Systeme finden, dass man vielleicht doch in Österreich das Thema Arbeitsmarkt anders gestaltet? Ich meine, es ist schwierig, aus Wien jemanden nach Salzburg zum Arbeiten zu schicken, aber gibt es da andere Anreizmodelle, dass man hier eine Art von Ausgleichstransfer irgendwie herstellen kann?
Es gibt ein ganz einfaches Anreizmodell, das ist die Lohnhöhe. Also wenn ich meine Jobs füllen möchte, dann muss ich sie anständig bezahlen. Und wir sehen in Österreich vor allem ein Problem, sobald ein Beruf ein Mangelberuf wird, also zu wenige Leute wollen diesen Beruf machen, dann müsste eigentlich die Attraktivität steigen, indem ich sage, okay, dann muss ich halt mehr zahlen. Dann macht den Job auch wieder wer. Aber wir setzen den Beruf stattdessen auf die Mangelberufsliste und eröffnen damit die Möglichkeiten, Leute aus Drittstaaten reinzuholen, die natürlich aus Ländern kommen, wo das Lohnniveau weit unter Österreich liegt. Und dann machen sie eben auch diese sehr schlecht bezahlten Jobs.
Woran liegt das, dass man das Gefühl hat oder auch so faktisch ist, dass schlechter bezahlte Jobs, die dennoch irgendwie wichtig sind, wie du am Anfang gesagt hast, die Putzkraft im Spital, dass das Österreicherinnen und Österreicher nahezu nicht mehr machen?
Das liegt natürlich an der Lohnhöhe. Also da brauche man gar nicht drüber reden. Ne? Es gibt natürlich die Frage von, also was habe ich auch das Gefühl, was ich selber wert bin am österreichischen Arbeitsmarkt. Und das sind die schwierigsten und die anstrengendsten Jobs eben oft nicht. Man muss auch sagen, Branchen wie zum Beispiel die Gastronomie ist über weite Teile eine werbliche Branche, wo nicht nur schlecht bezahlt wird, sondern gibt es Schichtdienste, da gibt es Ruhezeiten. Also du kommst rein, hast dann am Nachmittag zu, musst am Abend wieder aufmachen, aber die Zeit dazwischen kannst du nichts anfangen. Was machst du inzwischen? 14.30 Uhr und 17.30 Uhr, das ist ja wirklich kein Leben. Dann arbeitest du wieder bis um Mitternacht. Also das sind Dienstzeiten, die auch wirklich ein Wahnsinn sind. Wir reden von Wochenendarbeit, wir reden von Nachtarbeit, wir reden von sexueller Belästigung. Ohne Ende, also auch da schaust du in die Gastro, es gibt kaum eine Kellnerin, die nicht sagt, nee, das passiert mir quasi on a daily basis. Also das sind ja lauter Dinge, wo du sagen musst, bist du deppert und dafür kriegst du dann schon 50. Also kann ich jede Person verstehen, die flüchtet aus dieser Branche. Und eine ganz große Fluchtbewegung haben wir übrigens gesehen, da hat sich die Branche wirklich ins eigene Fleisch geschnitten. Kannst du dich erinnern, Corona kam, der erste Lockdown kam. Die Sozialpartner waren wirklich, da kann man ihnen echt keinen Vorwurf machen. Die haben innerhalb von 48 Stunden das Kurzarbeitermodell aus dem Boden gestampft, weil klar war, okay, die Branchen müssen jetzt zumachen. Wie schaffen wir es, dass sie die Leute halten? Wir geben ihnen Kurzarbeit. Sie können 100% Kurzarbeit machen, aber sie sollen ihre Leute behalten. Haben alle Branchen gemacht, nur nicht die Gastro. Die hat die Leute alle hinausgeschmissen. Und jeder, der konnte, hat sich dann was anderes gesucht.
Jetzt heißt es von Wirtschaftsforschern, ein großer Grund dafür, warum wir in Österreich eine Wirtschaftsflaute haben oder über die letzten Jahre auch hatten, war immer das Thema Lohn auch, dass hier einfach wir aufgrund von Inflation und Lohnsteigerungen im Vergleich zum umliegenden Ländern einfach jetzt eine höheren Lohnkosten haben. Siehst du das auch so? Siehst du das ähnlich, dass das Thema Lohn ein Problem ist? Es gibt immer diese Lohnpreisspirale.
Ja, die Lohnpreisspirale ist eine Erfindung der Arbeitgeber, kann ich dir sagen. Denn zuerst steigen immer die Preise, dann die Löhne. Wir verhandeln die Löhne immer im Rückspiegel. Also, wir verhandeln die Löhne im Herbst und schauen uns im Rückspiegel an, wie haben sich die Preise in den letzten 12 Monaten entwickelt. Und dann sagt die Gewerkschaft, okay, Preise sind so und so gestiegen, das heißt, unser Lohn muss so und so steigen. Das heißt, zuerst steigen immer die Preise, dann erst die Löhne. Was stimmt? Wir haben in Österreich sehr, sehr wenig gemacht gegen den Energiepreisschock, der ausgelöst wurde durch den Einmarsch Russlands in der Ukraine und sind die Gaspreise davon geschossen, damit sind uns die Strompreise davon geschossen. Andere Länder haben da sehr rasch reagiert. Deutschland zum Beispiel hat einen Gaspreisdeckel eingeführt, die Iberische Halbinsel hat einen Strompreisdeckel eingeführt und viele andere Modelle sind auch auf dem gesamten europäischen Kontinent passiert. Nur Österreich hat die ersten 24 Monate de facto nichts gemacht. Wir haben die Preiswelle einfach durchrauschen lassen und jetzt kommt das quasi Gemeine.
Es gab schon Modelle, wo man Geld ausgezahlt und so weiter. Man hat versucht, mit Geld dagegen zu arbeiten.
Ja, aber man hat nichts gegen die Preise gemacht. Genau. Man hat nichts gegen die hohen Preise gemacht. Man hat die Leute finanziell unterstützt, aber das hat ja die Preise nicht gesenkt. So, und das führt dann zu Folgendem. Nachdem Energie in allem drinsteckt, es steckt in jeder Dienstleistung drin. Jedes Mal, wenn wir zum Friseur gehen, muss der ja auch seinen Laden mit Strom und Gas betreiben. Jedes Mal, wenn wir einen Backerl Milch kaufen, der Supermarkt hat Energiekosten, der Produzent der Milch hat Energiekosten, der Lieferant der Milch hat Energiekosten. Energie steckt überall drin. Also wenn das nach oben zieht, ziehen alle Preise mit nach oben über die Zeit. Und das erklärt den Preisauftrieb der letzten 3 Jahre. Wenn wir dann noch dazu in Österreich diese spezielle Konstellation haben, dass wir die Mieten fest verheiraten mit der Inflation, schwimmen die Mieten noch dazu mit nach oben. Das heißt, wir hatten wirklich eine Preisexplosion. Ganz, ganz viele Herde sind uns in die Höhe geschossen. Das war tatsächlich ein Problem. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was machen die Gewerkschaften, wenn sie sehen, okay, unsere Leute haben dieses Jahr 6%, 7%, 8% mehr Preis zahlen müssen. Sie sagen natürlich, na, die Löhne müssen entsprechend steigen. Wie soll sich das sonst ausgehen? Völlig zu Recht. So absurd zugespitzt das klingen mag, die einzigen, die in den ersten beiden Jahren dieser Inflationskrise was gegen die hohen Preise gemacht haben, das waren die Gewerkschaften, die die Löhne mit nach oben gezogen haben. Jetzt gibt es natürlich in der Rückschau das große Wehklagen, oh nein, oh nein, jetzt gab es hohe Lohnsteigerungen vor einem Jahr, dieses Jahr eh schon nicht mehr, aber vor 1,5 Jahren. Das ist natürlich schwierig, wenn wir schauen auf Wettbewerbsfähigkeit und Co. Gleichzeitig muss ich sagen, naja, also es ist nicht so gewesen, als hätte man in diesen 2 Jahren nicht rundherum schauen können, wie andere Länder sinnvoll auf diese Preissteigerungen reagieren. Sie haben in den Markt eingegriffen. Haben wir nicht gemacht. Und den Preis, den zahlen jetzt eh wieder mal die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Denn zum Beispiel die Budgetkrise, die mit ausgelöst wurde durch die Teuerungskrise und all die Hilfen, die ausgelöst wurden, zahlen so 3/4 die österreichischen Haushalte.
Und was wäre jetzt der Blick in die Zukunft? Was kann man ändern? Was kann man wirtschaftspolitisch machen? Weil das ändert sich ja jetzt nicht mehr. Also die Preise sind ja jetzt dort, wo sie sind.
Die Preise sind dort, wo sie sind und sie werden auch nicht mehr sinken. Gott sei Dank ist die Regierung jetzt im letzten Jahr ein bisschen aufgewacht, ein bisschen was ist gelungen. Ein Mietpreisdeckel ist eingeführt worden, der zumindest zukünftig solche Mietpreisschocks verhindern wird. Wir sehen, dass sie die Lebensmittel als Problemfeld begriffen haben. Die Mehrwertsteuersenkung jetzt auf Lebensmittel ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber es ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Der Österreich-Aufschlag bei den Lebensmitteln muss weg. Es ist nicht zu erklären, warum bei uns Lebensmittel 30% teurer sind als in Deutschland, um ein Beispiel zu geben. Wir sehen auf jeden Fall, dass wir was zum Thema Marktkonzentration tun müssen. Wir haben in Österreich im Lebensmittelhandel keinen Wettbewerb. Das ist eine Monopolistengeschichte hier. Mehr als 70% des Handels werden von 2 Konzernen kontrolliert. Also da gibt es keinen Wettbewerb mehr. Also kann man vom freien Markt niemand mehr was erzählen. Das ist ein Problem auch in der Preisbildung. Wenn ich keinen Wettbewerb habe, gibt es keinen Preiskampf mehr. So, also hier gibt es im Lebensmittelbereich einiges zu tun und ich hoffe, dass die Regierung da weitere Schritte setzen wird. Auf lange Sicht muss man sich auch überlegen, wie wir damit umgehen, dass Dinge der absoluten Grundversorgung, Strom und Gas, dass wir die dem freien Markt überlassen haben. Weil wir sehen, das ist etwas, da kann ich nicht ausweichen. Jeder braucht einen Kühlschrank, jeder muss seine Heizung aufdrehen können. Ich kann das nicht nicht zahlen. Und wenn wir sehen, dass Energie in allen Dingen mit drin steckt, dann sind wir gut beraten, uns zu überlegen, jetzt in einer Nicht-Krisenzeit, was machen wir mit Strom und Gas, sodass uns nicht ein neuer Energiepreisschock in die nächste Preiskrise jagt. Das sollten wir jetzt entwickeln, während die Dinge noch ruhig sind.
Wie siehst du die Zukunft? Positiv oder eher pessimistisch?
Ich bin von Berufs wegen Optimistin. Was anderes darf man sich gar nicht erlauben. Also ich finde, wir brauchen den realistischen und nüchternen Blick auf die Verhältnisse und auf die Dinge so, wie sie sind. Das ist schon ganz wesentlich. Es geht mir nicht darum, dass wir irgendwas schönreden oder schönfärben sollen. Nein, überhaupt nicht. Ich sehe die Welt in all ihrer schrecklichen Grausamkeit auch und in all ihrer Ungerechtigkeit und in all ihrer Brutalität. Aber mit dem Blick auf diese realen Verhältnisse muss man Kraft schöpfen und Optimismus schöpfen und die Energie daraus ziehen, dass man die Dinge zum Besseren verändern kann.
Jetzt gab es viele Diskussionen auf das Thema Lifestyle-Teilzeit. Hm. Was verstehst du unter diesem Begriff?
Ich höre unter diesem Begriff, dass da Menschen von etwas reden, die wirklich keine Ahnung haben von der Lebensrealität der allermeisten Menschen in diesem Land. Also Lifestyle-Teilzeit ist wirklich kein Problem. Wir haben uns die Daten dafür auch schon mal angesehen. Weißt du, welche Gruppe in Österreich die höchste Teilzeitquote überhaupt hat, abseits der Mütter dieses Landes? Das sind die älteren Leute. Warum? Die gehen in Altersteilzeit. Okay, die sind am Ende ihrer beruflichen Karriere und sagen, okay, kann eh schon kaum mehr, aber die Altersteilzeit mache ich euch noch. Und dann reden wir irgendwas von Lifestyle-Teilzeit. Es gibt keine Lehre in Teilzeit. Alle jungen Menschen, die heute einen Beruf beginnen, fangen Vollzeit an, weil sie müssen den Lehrberuf Vollzeit anfangen. Natürlich mit Schule dazu, aber es ist ein Vollzeitjob. Die sind 40, 45 Stunden die Woche unterwegs, wenn die mit 14 auf den Arbeitsmarkt gehen. Also dieses Gerede von Lifestyle-Teilzeit macht mich, du merkst es schon, ziemlich wütend. Ich schaue in die anderen Daten, Leute, die einen längeren Bildungsweg machen und machen können. Studierende. Wir sehen, 3/4 der Studierenden hackeln neben dem Studium, weil es sich anders eh nicht mehr ausgeht. Denen richte ich auch nicht aus, Lifestyle-Teilzeit, finde ich völlig lächerlich. Und dann schaue ich auf die nächste Gruppe mit hoher Teilzeitquote, und das sind die Mütter dieses Landes, wo ich sage, ja, ich habe ihnen keine Kindergärten hingebaut, die so gestaltet sind, dass man Kinder da hineingeben kann, ausreichend lang. Und dann rege ich mich darüber auf, dass sie zu Hause sind, sage ihnen aber gleichzeitig, bitte kriegt's mehr Kinder. Also das sind ja hinten und vorn Botschaften, die so widersprüchlich sind, dass man schreiend davonlaufen möchte.
Aber siehst du es nicht, dass es dennoch eine Art von Lifestyle-Teilzeit gibt, dass es Personen gibt, die einfach aufgrund von Covid und so weiter erkannt haben, ich kann mir vielleicht nicht das aufbauen, was meine Eltern sich schon mal aufbauen konnten und stattdessen, dass ich jetzt Vollzeit arbeiten gehe und mit dem Geld dann eh weniger machen kann, mache ich irgendwie weniger, arbeite nur 60%, 50%, habe dafür ein schönes, angenehmes Leben? Gibt es sowas nicht?
Na, wird schon irgendwo geben. Jemand, der eine Erbschaft im Rücken hat und vielleicht keine Miete zahlen muss, tut sich natürlich leichter zu sagen, danke, mir reichen 30 Stunden. Insgesamt muss man aber sagen, dass wir eh total alle miteinander viel zu viel arbeiten. Man muss sich mal vorstellen, dass wir noch die Arbeitszeit haben aus einer Zeit, als wir alle noch an der Schreibmaschine gesessen sind. Das musst du mal vorstellen. Wir haben das letzte Mal allgemein die Arbeitszeit verkürzt in diesem Land im Jahr 1983. Da war man wirklich noch mit Lochkarte unterwegs und mit so einer fetten Schreibmaschine. Da war von Handy keine Rede, von Computer keine Rede, von Internet keine Rede. Also die Welt hat sich so sehr weitergedreht. Aber unsere Arbeitszeit ist in den 80er Jahren stecken geblieben. Und wir sind natürlich heute viel produktiver als in den 80er Jahren. Laut Daten 7-mal so produktiv. Meine Arbeitszeit ist aber nicht 7-mal so kurz, deine auch nicht. Woran liegt das? Weil die Produktivitätsfortschritte in den letzten 40 Jahren nicht mehr an die Arbeitnehmerinnen auch durch Arbeitszeitverkürzung weitergegeben werden. Das war in den 50er Jahren anders, das war in den 60er Jahren anders, das war in den 70er Jahren anders. Wir hatten Lohnerhöhungen und weniger Arbeitszeit. Das sind die zwei Wege, um Produktivitätsfortschritt an die Arbeitnehmerinnen zurückzugeben. Seit 40 Jahren machen wir das nicht mehr mit der Arbeitszeitverkürzung. Und ich sage dir, es ist höchst an der Zeit, dass wir das wieder machen. 30 Stunden sind genug.
Aber ist das nicht dennoch, wenn man sagt, man hat das in der Rezession, man hat ein Wirtschaftsproblem, Wirtschaftskrise, Arbeitszeitverkürzung würde das ja nicht ändern, oder? Würde erst vielleicht sogar vergrößern, dieses Problem?
Du würdest ja sowieso nicht sofort und generell und mit einem Schlag alle mit 30 Stunden ausstatten. Das ist natürlich eine Sache, die kannst du schrittweise machen. Da kannst du eine schöne Pilotierungsphase machen und es dann auf weitere Branchen ausrollen. Du könntest sagen, du gehst schrittweise. Du fangst erst an mit 37,5, dann gehst du auf 35, dann gehst du auf 32. Also Pläne dazu könnte man viele schmieden. Aber dass wir ganz generell wieder sagen, in diese Idee kommen von, Moment einmal, unsere Welt dreht sich so viel schneller. Wir sind so viel produktiver, wie unsere Eltern, unsere Großeltern es waren. Und wir müssen trotzdem genauso viel arbeiten. Das war die letzten 100 Jahre nicht so. Irgendwas ist doch faul hier. Ich finde, dieses Bild muss mal wieder in die Öffentlichkeit. Auch, dass wir uns trauen, sowas überhaupt einzufordern. Und eine zweite Sache, weil das wird auch immer vergessen, die Zeiten, wo man so etwas durchsetzt, sind immer jene Zeiten, wo das Gut, das man selbst verkaufen kann, besonders knapp ist. Das Gut haben wir heute schon gehabt, das wir selbst verkaufen können, ist unsere eigene Arbeitskraft. Und ja, jetzt haben wir gerade eine wirtschaftlich schwierige Zeit, aber das wird auch mal wieder anders. Gleichzeitig ist es eine Zeit, wo die Babyboomer in Pension gehen und wo es sowas gibt wie einen demografischen Wandel. Das heißt, Arbeitskraft wird wertvoll, weil weniger Leute am Arbeitsmarkt sind. Das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Zeitfenster, um Arbeitszeitverkürzung durchzusetzen.
Was wäre etwas, was du gerne früher begriffen hättest, früher gelernt hättest, und was kann man davon irgendwie einer nächsten Generation irgendwie weitergeben? Was hättest du gerne früher gecheckt?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Harter Themensprung auch. Was hätte ich gern früher gewusst, was ich jetzt erst weiß? Naja doch, was ich gern früher gewusst hätte, ist, kochen eh alle nur mit Wasser. Also ich finde, als junger Mensch ist man oft so eingeschüchtert von den sogenannten Erwachsenen, die schon irgendwelche Professorentitel halten oder irgendwelche Institute leiten oder Kurse schmeißen oder im Fernsehen sitzen. Und heute kann ich wirklich mit absoluter Sicherheit sagen, alle diese Menschen kochen nur mit Wasser. Die haben ganz große Unsicherheiten und Ängste. Die wissen ganz viele Sachen auch nicht. Die strugglen in ihrem Leben genauso wie alle anderen. Das macht einen selbst ein bisschen ruhiger.
Danke vielmals.
Sehr gern.